Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
Ja, Tag Leute, schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt zu einer neuen Episode Brett Time Stories mit Podio und Haider. Und ich freue mich richtig auf die Folge heute. Ich freue mich sowieso momentan auf alles. Und Daniel, gib einfach mal Vollgas.
Komm mal her, Junge. Komm mal her.
Jetzt bin ich gespannt.
Du wolltest mich schon aufs Glatteis führen hier gerade, ne? Vor der Aufzeichnung sagt er, moderier du mal an. Ich bin eigentlich sehr spontan, aber für solche Sachen bin ich nicht gemacht hier. Das ist dein Ding.
If I'd been a cat, Nigel, I'd been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cat, Nigel.
Wo ist denn deine Klampfe hier?
Ich hab keine. Ja. Ich hab noch überlegt, mir so eine Luftgitarre zu besorgen, aber.
Siehste. In diesem Sinne, Grüße gehen raus, ne? Extra den Cut-Night Joe, den Cut-Night irgendwas gemacht. Eigentlich habe ich gerade sogar tatsächlich nach einem Medley gesucht, ob die Lyrics da zusammengeschnitten werden. Da hätte ich so ein richtig geiles Medley von diesen Rednecks-Hits. Ich glaube, zwei waren's. Maximal drei. Wish You Were Here kenne ich noch und weiß nicht, da hätte ich vielleicht sonst noch was gebrätselt, aber war nicht zu finden und deswegen hier den Klassiker. Und ich habe es auch nicht abgelesen. Ich war auch semi bis gar nicht nervös, es einzuträllern. Und ich habe da tatsächlich sogar ein bisschen so die Stimmfarbe angenommen, so würde ich es formulieren. Grüß dich, Jungs.
Ein bisschen warst du schon noch davon entfernt, aber ich lasse es durchgehen.
Ja. Yeah. Hast aber erkannt, ne, diesmal?
Ich habe es erkannt, relativ schnell sogar ausnahmsweise. Hast du gut gemacht.
Ich bin sehr begeistert.
Mann, Junge. Doch, ich bin hin und weg. Bin wirklich hin und weg.
Boah, da habe ich, also an Cut-Night Joe erinnere ich mich immer nur so, dass man da in der Dorfdisco ziemlich mies abgeschmiert ist und da so rumgeeiert ist mit so Leuten. Da so Leute, die man eigentlich so sonst auf der Straße eigentlich nur flüchtig grüßt und denkst, boah, die gehen gar nicht. Mit denen hast du dann eng umschlungen, dann in der Dorfpinte so da rumgesteppt. Eigentlich auch geil. Völkerverbindender Song, würde ich mal sagen. Kann man so stehen lassen.
Ja, aber da gibt's noch ein bisschen mehr. Ey, pass auf, ich will mal direkt was announcen. Und zwar, ich habe vorhin eine Schnapsidee gehabt, Leute. Ja. Wir haben ja schon die 90er-Party angekündigt und die ist ja quasi schon, also sollten wir irgendwo eine Location finden, ist die ja quasi schon ausgebucht, ja, so was die Rückmeldung bisher war. Und ich werde das Ganze vorbereiten, eine Online-90er-Party machen. Ich weiß noch nicht wie, wann, wo und wie das mit den ganzen Musikrechten so läuft. Ich werde mich da mal bei der GEMA schlau machen, aber machen wir. Machen wir, auf jeden Fall, da geben wir richtig Gas. Machen wir mal schön online, machen wir mal so von 20 bis 0 Uhr mal irgendwas 90er
online. Ist die ganze Dauerwerbesendung hinterher gemutet. Ach so, bevor wir gleich zum Getränk der Folge kommen. Ich werde jetzt immer öfter, glaube ich, mehr mit Gin als mit Brettspielen in Verbindung gebracht. Da weiß ich jetzt nicht, ob das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen ist. Von einem meiner Lieblings-Gins, der Kyrre Destille, da gab es vor kurzem auf deren Homepage so einen geilen Prozente-Schnapper. Ich weiß nicht, ob der noch aktuell ist. Ansonsten habe ich noch einen. Muss man mich mal schnell anschreiben, dann rücke ich den raus. Und der Bird's Gin. Der war auch die Tage bei Birds selber auf der Homepage günstig und bei verbotenerweise Amazon gab es den auch irgendwie relativ günstig. Also zwei gute Gins, die man vielleicht zu einem guten Kurs jetzt gerade aktuell schnappen könnte. Diese Dauerwerbesendung wird gesponsert von nicht Gerold Steiner.
Ja, die Gerolsteiner Nummer.
Da will ich aber, also hier wollen wir mal nicht laut werden, aber Gerolsteiner, also die denken, aber was die von uns halten und denken, also da soll ich eigentlich aufhören hier die Perle zu trinken, da soll ich lieber Kranberger trinken doch.
Ich habe auch schon überlegt, ob wir die E-Mail heute vorlesen sollen, aber ich habe mich auf jeden Fall weggeschrien, als ich sie gelesen habe. Ich habe sie dem Daniel auch vorgelesen, aber vielleicht kurz zur Information, und zwar habe ich mal eine ganz, ganz nette E-Mail gekriegt von dem lieben Luca, und der Luca hatte gesagt so, Mensch, hier irgendwie meine Partnerin, die kennt da wen kennt von Gerolsteiner, ich kann da bestimmt mal eine Kiste klar machen.
Und ich spreche von einer Kiste. 4,99 Euro oder was weiß ich. Eine Kiste.
Ja, ja. Und boah, soll ich es einfach mal vorlesen? Ist doch eigentlich egal, oder? Was meinst du?
Ja, die hören es eh nicht, die Gerolds. Okay,
also Luca, ich hoffe, du nimmst mir das nicht krumm, aber ich muss es einfach vorlesen. Und er hat sich dann halt wirklich darum gekümmert und hat gesagt, Mensch, Potti, ich guck mal, dann schicke ich dir das zu. Weil ich habe gesagt, komm, dann schick mir die Kiste mal zu. Und dann sage ich dem Daniel so, Mensch, hier haben wir klar gemacht, geht schon. Und
dann eigentlich sind wir das unseren Zuhörern auch schuldig, muss man dazu sagen, weil wir sind ja vom ersten Tag an mit Geroldsteiner alle, wir sind ja die große Geroldsteiner Familie sozusagen, ja, nicht ja. Die Schwartau Familie, die sonntags am Frühstückstisch sitzt und sich alle glücklich das Marmeladenbrot schmiert, sondern nein, die Geroldsteiner Familie, die glücklich ihr Geroldsteiner Glas trinkt und wir lieben alle Geroldsteiner, aber bis jetzt.
Bis jetzt. Nein, also wir wollen natürlich jetzt hier kein Geroldsteiner Bashing betreiben, aber es war trotzdem witzig. Ich lese einfach mal nur bis zu einem gewissen Grad vor. Und er hat halt gesagt, Humor. So Mensch, er hat eine Antwort erhalten und sagte so, er hat nur vergessen mir zu schreiben, das Ganze lief halt so über WhatsApp Voicemails. Und dann geht's schon los. Hat er, ich fasse das mal kurz in eigenen Worten aus dem Gedächtnisprotokoll zusammen. Also alles, was ihr jetzt hört an dieser Stelle, ist quasi sinngemäß wiedergegeben worden. Ja. sehr geehrter Herr XYZ, sage ich jetzt einfach mal, um den Namen quasi zu schwärzen. Vielen Dank für die Anfrage und die kostenlose Werbung. Aber, und ab jetzt, haltet euren Kindern die Ohren zu. dieser Potti und der Haider sind zwei kleine Loser in einem uncoolen Tiny Epic Loser Universum, für die sich kein Schwanz interessiert. Seine Zuhörer sind bestimmt auch alles Urko-Loser, welche sich nur von recyceltem Leitungswasser ernähren, da sie ihr ganzes Geld in Kickstarter-Kampagnen stecken. Wenn wir jedem YouTube-Loser mit 5000 Abonnenten eine Kiste Wasser schenken würden, könnten wir bald nicht mehr unsere Profisportler finanzieren oder Millionen in Fernsehwerbung stecken. Wo kommen wir denn dahin? Gerne können Herr Potti und der Haider erneut bei uns anfragen, sobald sie schicke Selfies aus Dubai an ihre 200.000 Abonnenten schicken. Bitte ficken Sie sich mal hier, Geroldsteiner Marketingabteilung. Also, wie gesagt, ich möchte noch mal sagen, das ist natürlich so, ist es natürlich nicht gelaufen und ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass die nette Dame das nett verpackt und gesagt hat, Mensch, wir haben halt hier so unsere Vorgaben und so, ist auch alles legitim. Mhm. Aber diese E-Mail gehört einfach vorgelesen, weil sie so witzig geschrieben ist.
Ich musste auch lachen, wo ich es gehört habe.
Und ich finde, das ist unser nächstes Goal. Wir sind ja jetzt, also ich habe vorhin reingeguckt, wir haben die 8000 Abonnenten-Marke fast erreicht. Dann sind es bis zur 200.000 nicht mehr viel. Also ich finde,
für Fake Accounts. Leute, jeder hat 2, 3 Fake Accounts.
Fake Accounts sind doof. Aber
ja, muss man mit Humor nehmen, kann man natürlich auch nachvollziehen. War ja auch vom Grundsatz her war es ja auch nie ernst gemeint. Ich trinke euch weiter, Geroldsteiner. Ich supporte euch. Aber ich bin natürlich auch. Also kennst du nicht diese Sprüche? Also, ich wäre Profifußballer geworden, aber ich habe in der C-Jugend habe ich Knieverletzungen gehabt.
Ja. Ich war
ja so, Geroldsteiner, ich wäre Profi.
Ich wäre
Profisportler geworden, aber weil ihr mich nicht finanziert, nicht. Sonst würde ich mit dem Triathlon hier und so.
Eine Sache würde ich momentan ganz gerne mal kurz aufgreifen aus der E-Mail und dann machen wir auch ganz mal im Plan weiter. Und zwar hat er am Ende nochmal geschrieben, PS, vielleicht kannst du nochmal erklären, wie das ganze Unterstützungskarma läuft, Prime, Patreon und was es da noch alles gibt. Ich muss zugeben, dass ich bisher nur ein Abo dagelassen habe. Mittlerweile könnte ich mir sogar eine kleine Unterstützung leisten. An der Stelle, also erstmal natürlich vielen, vielen Dank, dass du das auf dich genommen hast und ich finde das auch immer total cool. Und ich schicke dir auch, er hat gesagt, ich soll nochmal eine Adresse oder unsere Adressen schicken, dann gibt's da nochmal eine Kleinigkeit, freue ich mich drüber. Ganz kurz zu der Unterstützung, also momentan ist es halt so, dass wir, ihr seht das ja auch immer hier eingeblendet und das Ganze werde ich auch in die Podcast-Beschreibung über Spotify und so auch nochmal reinhauen, das habe ich bisher ganz vergessen. Wer momentan möchte, kann immer ein kleines Trinkgeld an den Kanal schicken über PayPal. Ich bin jetzt daran, oder ich fange gerade an, Patreon und auch YouTube-Kanalmitgliedschaften vorzubereiten. Das Ganze habe ich jetzt nach hinten geschoben, weil die Bachelorarbeit halt erstmal ansteht. Aber wir werden das Ganze ein bisschen, oder ich werde das Ganze starten. Ich werde auch mal gucken, ob wir das Ganze vielleicht, also wie ich es genau aufbaue, weiß ich noch nicht. Aber da wird noch was kommen. Und dann werdet ihr auf jeden Fall die Möglichkeit haben, den Kanal auch anderweitig zu unterstützen. So viel sei schon mal dazu gesagt. Wird kommen. Momentan halt einfach über den PayPal-Me-Link und da freue ich mich auch immer, wenn da mal eine kleine Unterstützung kommt. Und das erste Finanzierungsgoal wird eine neue Webcam für den Daniel sein.
Haut doch ab, ey.
Das ist das Erste, was wir machen werden.
Ich hätte mir fast eine gekauft letzte Woche, aber da habe ich gedacht, mein Gott, ey, mich will eh keiner sehen. Und,
aber das ist ein Irrglaube, Daniel.
Ich habe investiert in die Stimme hier schon mit dem Mikro. Mhm. Und das ist das, was zählt. Alles, was zählt.
Lass ich vorerst so stehen, aber da wird noch was kommen. Okay. Ja, dann, Daniel, Getränk der Folge.
Ich bin bei meinem Triumvirat, da fahre ich ganz gut mit. Kleines alkoholfreies Flens. Ja, kleinen Küre natürlich, ne? Passend zur kleinen Werbung. Ich würde sagen, die Küre-Jungs, die würden sich so ins Zeug legen, wenn die wüssten, dass ich die hier sponsor, die würden direkt ein ganzes Roggenfeld hier hinschicken. Will ich nur mal so gesagt haben. Und hier, dieses Wasser da. Gerold Steiner, natürlich. Bleibt nach wie vor mein Favorite. Unabhängig von unserer Zusammenarbeit, natürlich. Wir sind Profis.
Gerold Steiner. Ich wollte gerade sagen, da muss man mit klarkommen. Das ist, wir haben Profi. Das, ne, vertraglich so festgehalten, Profi. Das ist in Ordnung. Profi. Bei mir relativ unspektakulär, ist es immer noch nach wie vor klar. Aber ich komme meinem Ziel näher, Leute. Ich bin jetzt schon ich bin gestartet Anfang des Jahres bei 92,5 Kilo. Und ich bin jetzt, Daniel, halte dich fest, bei 84,5. Das heißt, noch ein Kilo und ich habe gesagt, wenn ich eine 3 hinter der 8 stehen habe, dann gibt's auch wieder Alkohol. Also ein bisschen geht noch, aber ich bin auf dem guten Weg.
Zwei drüber da. Ich gehe grundsätzlich nicht auf die Waage, ich weiß es gar nicht. Bin aber auch aktuell nicht bei Idealgewicht. Aber
sieht trotzdem gut aus.
Bikini-Figur kommt. Schwarz macht schlank. Kann man ganz gut tragen, auf jeden Fall.
Ich hoffe natürlich, ich kann's ja sagen, ich bin jetzt am Wochenende bei den Haiders eingeladen, in der Casa del Haider. Da gab's übrigens eine ganz minimale Unterhaltung in meinem Discord-Channel losgetreten. Da ging's so ein bisschen um Wohnraum und dass sich ein paar Leute ein großes Zimmer gewünscht haben. Da habe ich den David mal ein bisschen gepiekst, hab gesagt, Mensch, David, ich dachte, du hast da auch so wie die Casa del Haider. War hieß es, ja, die Haiders, das ist doch Endgame, ne?
Das ist, also wir haben einen ganz normalen Wohnraum. Also ich habe schon andere Buden wieder gesehen hier, da dachte ich so, oh, die sind riesengroß, ist ja immer.
Ja, ich mach
nicht Spaß. Ich sitze hier in meinem kleinen Pupskeller und nehme hier auf, also komm. Ich bitte dich, also ich darf ja gar nicht den ganzen Wohnraum hier nutzen an der Stelle.
Aber ich freue mich jetzt am Samstag, bin ich bei den Haiders eingeladen und ich hoffe, das wird schön, ich freue mich drauf. Habe ich lange drauf hingefiebert und jetzt ist das meine eigene Belohnung.
Hätte endlich mal geschafft hier, ne? Aber denk nicht dran, dass ich da das fette Steak auf den Grill haue, oder bei uns gibt's Gemüse auch.
Ja, und so, super. Ne? Alter, meinst du, ich habe hier die 8-9 Kilo abgenommen, weil ich die ganze Zeit nur am Futtern bin, oder was?
Das ja mit Sicherheit nicht. Aber hast du ja gesehen, ne? Oder alle, die mir bei Instagram einen Hinblick schenken, die haben gesehen, dass ich gestern so eine schöne Bowl, wie man das so neudeutsch sagt, Kredenz habe. Die war lecker. Die macht auch richtig satt und da hast du wirklich alle Geschmacksrezeptoren mit abgedeckt. Süß, sauer, scharf, salzig. Geil.
Ja, freut mich.
Macht Bock.
Ich koche auch regelmäßig. Aber jetzt hier, wie gesagt, ich habe zwei Pullen klar. Hab ich hier.
Ja, komm, hier, wir haben was vor. Deswegen, lass mal loslegen.
Kommentare
ich,
oder was?
Ich starte erst mal mit dem Rackup. Rackup. Und übrigens ist mir da nochmal eingefallen, was ich zum Beispiel nicht benannt hatte, weil es ja auch älter als 4 Jahre war und ich es nicht mehr besitze, ist zum Beispiel Deus. Das ist auch so ein Engine-Builder. Haben wir über Engine-Builder letzte Woche auch gesprochen. Ist ja oft so, dass einem dann zu dem Zeitpunkt dann nicht unbedingt immer dann die Spiele direkt einfallen. Ja, wir haben über die Mechaniken, die ein Brettspiel so mitbringen kann, gesprochen. Haben im Prinzip nach Definition sind wir vorgegangen und haben uns von den Teilzeit- oder Freizeithelden? Teilzeithelden.
Teilzeit.
Genau, Teilzeithelden. Und haben uns da quasi deren Definition zur Brust genommen und haben dann nochmal beleuchtet, welche Spiele wir da so kennen und welche Spiele unter das Genre fallen. Und da fällt natürlich immer wieder dabei auf, dass es gar nicht so einfach ist, das so strikt auseinanderzuhalten, dass das eine Spiel die reine Mechanik vorweist. Aber es war eigentlich ganz interessant auch nochmal das zu diskutieren, denn bei dem Punkt Action Selection haben wir nämlich eigentlich schon so, sind wir so beide ins Grübeln gekommen und gesagt, ist das jetzt Action Selection oder ist das Worker Placement? Und wie definiert sich das genau? Und anhand der Definition wurde es dann doch schon deutlich und man konnte dann schon das ein oder andere Spiel ausschließen. Also im Detail, hört ruhig gerne mal rein. Wir haben jetzt mittlerweile 2 Folgen dazu aufgenommen. Es wird auch noch eine weitere Folge dazu, oder sogar 2, ne, wahrscheinlich.
Also nochmal, die haben alleine noch, wir haben den 1. von 3 Artikeln jetzt durch. Also da werden noch ein paar Folgen kommen, ja.
Ja, es ist ja auch interessant, letzten Endes ist es auch zeitlos und man wird immer wieder neue Spiele natürlich an den Definitionen dann auch erkennen oder die da einsortieren können. Das heißt also, wir haben es tatsächlich mal sachlich mechanisch runtergebrochen und haben nebenbei auch ein lustiges Weiße-Weiße-Kennste-Kennste mit einer coolen Resonanz eigentlich schon in den letzten zwei Tagen. Wir hatten ja ein bisschen Angst, dass es dann so stumm ist im Podcast und die Zuhörer dann sagen, war ein bisschen lahm, aber Resonanz war doch positiv, war sehr witzig, haben einige gelacht. Auch hier Grüße an Dennis, der hat sich auch schon wieder weggeschmissen. Und Ich bin eingeschlafen gestern dabei. Ich wollte aber nochmal bis zur Stelle hören mit dem Weiße-Weiße, Kennste-Kennste und will auch lachend einschlafen damit. Ja, und dann bin ich jetzt bereit für Schandtaten heute mit dir.
Prost. Jo, dann lass ich erstmal schmecken. Dann gehen wir einmal ganz kurz auf die Kommentare und dann haben wir gleich noch ein kleines Announcement-Gewinnspiel.
Oh ja.
Da komme ich gleich nochmal drauf. Kommentare können wir, glaube ich, ist auch, weil wir jetzt ja diesmal die Folge erst vor kurzem ist ja erst online gegangen. Fangen wir mal ganz kurz an mit dem David Rimbach, der hat geschrieben, Stadtland Fluss war genial, jetzt will ich aber die Outtakes sehen und da habe ich auch schon geantwortet, die sind nicht für die Öffentlichkeit gemacht. Also ich habe auch, der Daniel ist auch der einzige Mensch, der diesen Outtake bekommen hat, den ich meinte und wenn der an der Öffentlichkeit landen würde, hätten wir beide unseren Ruf weg, glaube ich. Also das ist, obwohl wir
würden so schlimm war es jetzt auch nicht.
Nee, das natürlich nicht, aber glaubt mir, es ist besser, dass ihr es nicht gesehen und gehört habt.
Ja, also sagen wir mal so, ich mache ja vor den Podcasts immer so ein bisschen Mundakrobatik und wenn der Potti so ein bisschen abgelenkt oder konzentriert ist, dann mache ich halt immer irgendwelche Fratzen-Moves oder Geräusche. Und sagen wir so, es wurde exzessiv kurz vor Start und die Sequenz wurde mitgeschnitten. Mehr sah ich nicht.
Ja, es war recht witzig. Don Tulpo, mein Ruhrpott-Kollege quasi. Wir sind uns nie begegnet, aber auf sprachlicher Ebene passt.
Don einfach. Tulpo ist schon so geil.
Pass auf, hör mal, sag mal, wieder mal coole Nummer, aber wer ist der Kerl ohne Käppi?
Hattest du keine auf?
Ich hatte keine auf, nee. Ich war auch mal gespannt darauf, ob da was kommt, aber tatsächlich, hat noch irgendwas gesagt hier.
Ich bin halt auch nicht so zufrieden hier.
Hier irgendwas mit Klavierfriese habe ich auch noch gehört. Also, ist immer, siehst du mal, so Kleinigkeiten, ne, kann man die Leute schon triggern. Dann nehme ich es einfach nochmal mit auf. Der Dennis hatte geschrieben, übelst witzige Folge, Stadtland Fluss, richtig gut, könnt ihr gerne nochmal machen. Und ganz ehrlich, Leute, dieses Action-Selection-Ding raff ich irgendwie nicht, das ist mir zu hoch.
Ja, sehr geil.
Bin ich bei ihm. Wo ich mich natürlich sehr, sehr drüber gefreut habe, wir haben ja eine neue Abonnentin, und zwar die Sabrina. Und die Sabrina hat geschrieben, Weiße-Weiße-Kennze war heute extrem lustig. Ich habe ja leider null Plan von Brettspielen, aber das würde ich noch hinkriegen. War wieder mal eine schöne Folge und wieder mal Lachfalten dazu gewonnen. Immer wieder eine Freude, euch zuzuhören, aber zugucken rundet die Sache ab. Siehst du, Daniel, und alleine deswegen brauchst du eine neue Webcam.
Ja. Ne?
Von wegen hier mir
danke, keiner danke, zu, ne? Danke, Sabrina.
Sabrina, ja. Zeig mal deinen Fuß.
Schöne Grüße, ne?
Dann noch die letzten 2 Kommentare, können wir heute recht kurz halten. Sali, kennst du ihn oder sie? Sali?
Nein, habe ich aber auch ein bisschen, ist wieder eine zweischneidige Geschichte. Der Name könnte, also sage ich jetzt nichts zu, weil hinterher so, ist doch ganz klar, Jungname, ganz klar, Mädchenname, ich halte mich mal zurück.
Ich hätte auf Männername getippt, aber vielleicht kannst du es aufklären. Ich hoffe, das ist nicht tragisch.
Ich bitte darum.
Bitte seh uns unser Unwissen nach. Auf jeden Fall, Kommentar fand ich super. Und so, Jungs, ich bin gerade mal bei Minute 27 und schmeiß mich schon wieder weg. Ich freue mich schon auf den Rest der Folge. Mega. Und zu guter Letzt noch unser Referee außer Dienst.
Der AD.
Referee AD. Hi Jungs, sehr chillige, geile Folge. Und das Weiße-Weiße, kennst du, hat mir Tränen in die Augen geschossen. @heiderheiratsgrund, TEN. Und ich weiß nicht, was er meint. Möchtest du das aufklären?
Ja, klar. Ich habe doch T-I.
Ach so.
Da. Und da habe ich schon, ein bisschen Angst gehabt, dass das dann so ein bisschen sexistisch rüberkommt. Ah. Ich meine, das ist ja aus der Not so geworden. Der Nina habe ich es oben gesagt nach dem Podcast, habe noch selber gelacht. Da meinte ich so, hä? Wie wär's mal mit Termin oder Tätowierung oder so? Oder hattest du Termin? Nina hat auf jeden Fall zwei, drei andere Gründe mit T, wo ich im Nachhinein gesagt habe, jo, hätten wir auch nehmen können, aber T ist auch gut.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich. Boah, ich hab's jetzt leider weg. Habe ich die Liste noch? Habe ich das noch? Ne, ich glaube, ich hab's weggeschmissen. Ich hab's jetzt leider auch nicht mehr hier liegen. Aber ich habe mir sicher jetzt aber heute mein Buch hingelegt, falls ich was schreiben muss. Ja, und Ed Potti, Hauptsache, du kennst die Flüsse, die durch Bochum fließen und jederzeit, ich freue mich auf unseren Zock auch Ethnos. Den Kommentar von Daniel Heider überspringen wir heute mal. Und
was habe ich denn gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr.
Du hast nur gesagt, du bist froh, dass die Outtakes nicht hier gelandet sind.
Ja.
Und zu guter Letzt, wir haben ein kleines Gewinnspiel heute, sponsert bei Highlander Games in Bochum. Und erstmal Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank. Ich bin ja mit dem Sigi immer eng im Kontakt. Wir haben ja beim Podtalk war er ja mit dabei. Und auch zu guter Letzt bin ich mal wieder dort gelandet und mal wieder ein kleines.
Ja, Sigi wird mal Zeit auch ein persönliches Kennenlernen hier. Ich kenne alle nur so aus der Theorie. Und jetzt ist ja angekündigt, dass die Messe Essen stattfinden soll. Da bin ich aber wirklich noch sehr gespannt. Das, aber wenn ich jetzt den zweiten Impftermin habe, Potti, dann bin ich dabei und dann sage ich dir von drinnen, wie es war. Oder bist du auch schon geimpft?
Ne? Ich denke, wenn die ist ja im Herbst. Also in Bochum sind jetzt 140.000 Impfungen durch. Und ich glaube, ab Sommer kannst du dich ja mit Termin schon impfen lassen. Also da bin ich
einfach. Da kriegst du die Impfung per App gesendet und dann kannst du das auf den Arm halten
an
und dann
Mikrochip, ist das erledigt. Den mir Bill Gates eingepflanzt hat. Nein, also wir haben ein kleines Gewinnspiel sponsert bei Highlander Games in Bochum. Grüße gehen raus an den Sigmar und heute mal nichts für die Experten und Kennerleute, sondern wir haben mal was, weil wir auch wissen, dass wir auch Familien haben, die zuhören und auch immer mal Familienväter und so weiter oder auch mal Mütter, Ehefrauen, Ehemänner, alles Mögliche. Und da haben wir heute mal 5 Überraschungspakete für euch. Ich weiß natürlich, was da ist. Der Daniel weiß, was drin ist, aber ihr wisst es nicht. Wir haben 2 Familienspiele und 3 Kinderspiele im Angebot. Und am besten ist, ich weiß gar nicht, ihr kommentiert das Video. Natürlich erstmal müsst ihr sagen, welches Paket ihr haben möchtet, ne, ob ihr eher ein Familienspiel oder ein Kinderspiel haben möchtet. Und dann würde mich mal interessieren, was ihr bisher oder welche Folge euch bisher am besten gefallen hat. Damit kommentiert ihr das Video und dann ziehen wir in der nächsten Folge die Gewinner oder Gewinnerinnen und dann geht das Ganze auch zeitnah raus, sodass wir euch da eine kleine Freude machen können.
Was ist denn deine Lieblingsfolge?
Meine Lieblingsfolge, ja. Also die von Sandy fand ich schon auch ganz weit vorne. Aber ich glaube, also welche mir mit am besten gefallen hat, war auch eine mit unserer ersten. Und zwar war das Paketdienste, die nach Perlen tauchen. Ist nach wie vor eine meiner Favorite-Folgen. Ich liebe den Titel und ich liebe den Inhalt, weil ich fand's witzig. Und bei dir?
Oh, schwierig. Ich habe jetzt die Frage angeschaut. Aber ich könnte sein, dass so die Steckmeier-Folge, die sticht so ein bisschen raus, glaube ich. Da war ich ein bisschen aufgeregt. War cool. So, war auch sehr informativ. Ich fand Feuerland auch ziemlich geil.
Jo. Ist übrigens, ich habe mit der Inga vor ein paar Tagen noch telefoniert. Die Frank-Heeren-Folge ist tatsächlich in den Podcast-Medien unsere Top 1 gehörte Folge.
Verrückt eigentlich, ne?
Ja. Und das war ja die so eskaliert ist, wo wir irgendwie so 2,5 oder fast 3 Stunden gequatscht haben.
Ja, die war lang auch so. Aber die war super informativ und also da war viel drin irgendwie jetzt so, ne? Und natürlich Staffelfinale. Staffel 1 war sehr witzig. Da war ja Nina auch dabei und so. Das war schon, ja, war viel, viel zu lachen dabei. Auch hier mit der Vuvuzela. Die hat ihr Revival gehabt. Das war einfach so lustig. Ich könnte jetzt schon wieder.
Ich fand das mit der Vuvuzela gar nicht so lustig, aber. Aber hier, bevor ich es vergesse, wo wir gerade über Feuerland gesprochen haben, kleines Announcement kann ich, glaube ich, machen, weil es ja damals auch im Podcast gedroppt worden ist, dass ja Terra Mystica 2 läuft und kurz danach hat Feuerland das ja auch offiziell gemacht. Dazu kann ich aber den Leuten sagen, die da jetzt drauf warten, es wird sich, so wie ich das jetzt gehört habe, nochmal ins nächste Jahr verschieben, weil noch irgendwie ein paar Sachen wohl nochmal geändert werden, verbessert werden sollen und da haben die sich jetzt keinen Stress gemacht und haben gesagt, komm, wir arbeiten da in Ruhe dran und wird sich nochmal verschieben. Also für alle, die jetzt auf Terra Mystica 2 warten, wird noch ein bisschen dauern, aber ist auch so geil, ich habe mit der Inga telefoniert und dann immer so, ja, oh Benni, im Herbst, ja, da haben wir was, da darf ich nicht drüber reden, dann kommt noch was Großes, da darf ich aber noch nicht drüber reden. Also irgendwie, Feuerland bringt auf jeden Fall jetzt zu Ende des Jahres ein paar große Dinge, auch im Expertenbereich, aber ich habe noch nichts erfahren, gar nichts. Insofern bin ich sehr gespannt drauf.
Übrigens für alle Stinkeschlümpfe, die sich immer über die Spieleschmiede beschweren, dass hier so schlechte Übersetzungen machen, ich hab mich jetzt da reingezeckt und werde jetzt im Lektorat mitarbeiten und vielleicht auch das ein oder andere übersetzen und habe mich jetzt mal davor gemerkt. Ich bin mal gespannt, ob ich dem gerecht werden kann. Fand das mal ganz spannend. Hab da jetzt mal angefragt, hab jetzt positive Resonanz erhalten und hab mich jetzt für so ein paar kommende Projekte bei der Spieleschmiede eingetragen und bin mal gespannt, ob ich da was lesen darf oder ob ich was übersetzen darf. Vielleicht schmuggle ich da so ein fieses Wort mit rein einfach.
Geil, das wäre witzig. Wie bei Fight Club damals im Kino, wo quasi eine Sekunde lang dieser nackte Typ eingeblendet wird. Und dann liest man so eine Karte. Du darfst, wenn du diese Karte spielst, darfst du Pimmel 5 Felder weit. Ja, Vorgeplänkel genug, mein Freund. Dann lass uns doch mal einsteigen. Wir haben uns heute Folgendes überlegt, und zwar, wir werden die Reihe mit den Brettspiel-Basics weiter fortführen, aber unser Plan war tatsächlich, dass wir immer das jetzt nicht so stringent durchballern, sondern jetzt hat sich natürlich wieder was ergeben, wo wir auf jeden Fall Redebedarf gesehen haben. Haben wir letztes Jahr auch schon drüber gesprochen. Und das möchten wir dieses Jahr natürlich auch wieder tun. Und zwar die Golden Geek Awards. Die 15. Golden Geek Awards sind ja vergeben worden. Und deswegen kippen wir das heute ein. Nächste Woche geht's dann wahrscheinlich wieder mit dem Brettspiel Basics weiter. Wir halten das Ganze relativ flexibel. Ich habe auch schon wieder ein, zwei Autoren angefragt. Da bin ich mal gespannt drauf, was da so kommt. Schau mal.
Das Beste ist übrigens in der Übersicht, muss ich mir mal selber in die Pfanne hauen, ne? Da habe ich ja, ich habe das ja reingepostet in unsere Gruppe und dann habe ich gesagt, hier, die Geeks sind raus, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, die aber Geeks, ey Leute,
raus?
Was bedeutet
das? Wen meinst du denn mit die Geeks sind raus?
Die Geeks sind raus, die Golden Geeks.
Ach so, die Golden Geeks, ah, okay.
Und dann habe ich nur gedacht, ey, was ist denn Gotti? Was ist denn Gotti, Leute?
Ja, aber da warst du nicht der Einzige.
Und dann habe ich nach einer Sekunde habe ich gesagt, ist schon gut, ich habe schon selber. Also Game of the Year. Aber da war schon immer Gotti. Da habe ich mir gedacht, hey, was ist das denn nochmal? Stand ich irgendwie eine Sekunde auf dem Schlauch.
Das Gute ist, ich habe das sagen, hier ausgedruckt, ne? Und habe hier, da steht sogar extra dahinter, Gotti, Game of the Year. Du bist eine Knackwurst, aber du warst nicht der Einzige. Ich weiß nicht, wer es noch in der WhatsApp-Gruppe war, der gesagt hat, oh,
David,
muss ich auch jetzt mal googeln.
David, du warst es auch. Nein. David.
Ach, ja. kommen wir nicht drum rum. Sollen wir einfach mal starten? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal die einzelnen Kategorien durch und
gerne.
Sprechen einfach mal. Ja,
vielleicht, oder vielleicht für die, die es neu hören, noch mal eben kurz, wie die vergeben werden. Das wäre interessant.
Ja, vielleicht kannst du es
mal eben. Mach du. Ja, das System, also das System ist ja.
Lass mich. Nein, komm, mach du.
Ist das schlecht. Das hier wie beim Fußball. Ich hab mich haben lassen durch. Und dann so, ich hab doch gesagt, nimm du ihn. Nein, Tor.
Nimm du ihn, ich hab ihn sicher, ne?
So. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Ja, und zwar die Golden Geeks, die Golden Geek Awards werden ja vergeben über die Community-Seite Board Game Geek. Ist wahrscheinlich mittlerweile jedem geläufig, sage ich nichts Neues. Und um es kurz zu sagen, prinzipiell, wenn man dort einen Account hat und wenn man quasi da aktiv ist und eine bestimmte Anzahl an Donates einfließen lässt, hat man eine bestimmte Aussagekraft für diesen Award. Das heißt also, man muss sich da schon quasi engagieren, um auch selber abstimmen zu können. Das heißt nicht, ich kann mich jetzt mal eben kurz da anmelden und kann dann da abstimmen. Das heißt, es ist eher so eine geschlossene Gruppe, sage ich jetzt mal. Boardgame Geek wird überwiegend über den amerikanischen Markt auch gesteuert. Also mittlerweile sind eigentlich weltweit Leute darin vernetzt, aber ich glaube, zentral sind immer noch amerikanisch beeinflusste Menschen dort aktiv. Und das heißt, dadurch ist, kann man auch sagen, ist es im Prinzip eher ein Abbild von dem, ja, dem amerikanischen Markt auch so ein bisschen. Ich glaube, die Europäer sind da gar nicht so heiß drauf bei diesem Award oder da so heiß hinterher. Aber letzten Endes, warum uns das interessiert, Board Game Geek ist letzten Endes ja eigentlich so die größte Rechercheplattform und eigentlich die größte Datenbank, die man so und die aussagekräftigste, sage ich jetzt mal. Wobei wir auch in letzter Zeit schon festgestellt haben, auch mal so ein Ranking nicht immer hundertprozentig aussagekräftig ist. Das haben wir auch schon mal belegt, warum es so ist. Und auch jetzt in der Kurzform, warum die Awards auch jetzt nicht unbedingt signifikant aussagekräftig sind für das weltweite Spiel oder den weltweiten Spielegeschmack an der Stelle.
Ja.
Willst du was ergänzen?
Nö, bin ich also super.
Das genaue System weiß ich nämlich nicht, wie es mit der Abstimmung ist, aber auf jeden Fall ist es dann monetarisiert im Prinzip und ja.
Ja. Ja. Ich muss hier gerade so ein bisschen lachen, weil ich gerade mal ganz kurz durch die Kommentare gescrollt bin. Hat einer geschrieben, I gotta say, I'm happily surprised by this. Undaunted didn't win the best war game. Wingspan only won one category. Also, vielleicht können wir da direkt mal einsteigen, warum das so witzig ist. Also wir haben ja letztes Jahr auch eine Folge gemacht, die hieß ja Flügelschlag, egal, kaufe ich eh alles. Und das war ja wirklich, letztes Jahr hat Flügelschlag, glaube ich, nahezu jede
super
Kategorie.
Super viel.
Ne, auch hier, und dann war auch hier Undaunted. Da gab es ja so ein paar Kategorien, wo man wirklich gesagt hat, ey, Leute, also sorry, das ist irgendwie, ne? Und deswegen hat der Dude, der das da kommentiert hat, wohl auch gesagt, so, ey, anscheinend haben wir diesmal Gewinner, da passt das sogar ungefähr in den Kategorien. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Light Game of the Year an. Ich gehe mal das, ne, also Light Game of the Year. Und da ist der Gewinner Micro Macro, Crime City, auf Platz, ja, und dann noch Runner-Up, also wahrscheinlich Platz 2 und 3, Project L und Santa Monica. Würdest du das so unterschreiben?
Ich finde, Santa Monica hat schon auf jeden Fall Potenzial, ein bisschen mehr zu grübeln. Da steht's ja auch bei mir. Finde ich noch nicht mal unbedingt nur Light Game. Ich glaube, das spielen vielleicht gar nicht unbedingt so Familien. Aber ich finde es, mir hat Spaß gemacht. Ich finde es gut. Und Micro Macro finde ich auch echt cool. Also ist auch ein echt cooles Spiel. Würde ich als Light Game tatsächlich und auch, ich weiß gar nicht, bei Innovativ war es, glaube ich, auch dabei, ne? Finde ich auch tatsächlich innovativ, so dieses Wimmelbild mit der Geschichte und der Schein trügt da so ein bisschen. Es ist auf jeden Fall nicht unbedingt geeignet für Family mit kleinen Kindern und so, weil sind ja tatsächlich immer so Crime-Fälle so an der Stelle. Das ist ein bisschen schade, wenn es da so eine Light-Version tatsächlich geben würde, die so familiengeeignet ist mit irgendwie sowas, aber wird vielleicht auch mal irgendwann was kommen. Dann ist das ein Spaß für die ganze Familie so. Die Nina findet das auch richtig cool, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Das hat mir gut gefallen. Und ja, könnte man da oben hinsetzen. Ich habe jetzt auch gar nicht ein Adäquat dazu, wo ich sagen würde, das hätte aber besser gepasst.
Ist das nicht irgendwie so, wie du schon sagst, dieses Riesenwimmelbild, dann gibt es so eine Lupe, sind da mehrere Fälle, so wo man dann sagt, du startest hier und dann musst du dich da so
20 Fälle.
Und okay.
Und lustig ist, du entdeckst halt immer super viel auf den Sachen. Und da sind halt manche Personen, die musst du halt suchen und die sind dann auch an anderer Stelle dann nochmal wieder zu finden und so. Manche Fälle waren jetzt die letzten 2, 3, die wir gespielt haben, die waren tatsächlich auch super schwierig, weil man dann nicht das Gesicht so frontal sehen konnte von manchen. Das sind ja so Zeichnungen, so tierähnliche Personen und manchmal waren die so von der Seite nur und dann musstest du die an einem anderen Merkmal entziffern und ja. Cooles Spiel, hast du gar nicht.
Witzigerweise kannst du dich noch daran erinnern, als ich damals gesagt habe, boah, ich krieg die ganze Zeit so Postkarten. Es war ja für alle Pressevertreter, hat Pegasus irgendwie im Vorfeld quasi eine kleine Mini-Version von Micro Macro in Postkarten
geschickt.
Und dann konnte man die so aneinanderlegen und dann hatte man da auch so ein Wimmelbild.
Ach so, okay.
Das war ganz cool gemacht eigentlich, aber ich habe mir da gedacht, wer schickt mir denn solche scheiß Postkarten, ey? Da stand immer hinten immer so ein Stempel gemeinsam gegen Corona, aber ich habe das irgendwie, und dann habe ich gedacht, so, vielleicht ist das so eine Corona-Kampagne, da steht gleich irgendwas, lass dich. Bleib zu Hause oder
so? Ich weiß nicht, ob Cantaloupe ist auf Englisch ja auch schon was eher rausgekommen. Das hätte vielleicht auch sogar in die Kategorie gepasst, weil Regeln auch schmal hätte man vielleicht sogar da auch noch unterbringen können. Hm. Fällt mir gerade so ein.
Project L habe ich immer mal wieder gesehen, mich aber nie damit befasst. Ja, glaube ich, ein sehr abstraktes Game. Ist das nicht auch so?
War das nicht ein Kickstarter? Schwarzes Cover?
Ja, kann sein. Und ist das nicht auch irgendwie auch so ein Legespiel irgendwie, irgendwas mit so Plättchen und sowas?
Abstraktes Legespiel würde.
Abstraktes Legespiel, glaube ich.
Würde fast.
Würde ich jetzt auch mal sagen.
Meine Intention treffen.
Könnt jetzt nachgucken, aber wir machen es jetzt einfach mal out of the box. Ist jetzt Wurst. Ja gut. Und Santa Monica, also ich habe Santa Monica auch. ist ja bei Skellig auf Deutsch erschienen, obwohl man natürlich auch sagen muss, ja, das Spiel selber ist ja sprachneutral, ist nur die Regeln und halt diese ein, zwei großen Sanddollar,
die das genau, diese Sandmuscheln da oder so, diese Kärtchen, wo dann genau die Anweisung draufsteht, die du für die Runde machen kannst.
Also ich würde auch sagen, also es ist schon einfach zu spielen, aber ich denke auch, ob es wirklich Light Game ist, ich würde sagen, es ist schon so, sagen wir mal, zwischen Familienspiel und Kennerspiel würde ich schon einsiedeln. Also, ob's jetzt, also
finde ich schon schwieriger,
ich gehe davon aus, Light Game, damit meinen sie wahrscheinlich Familienspiel, ne? Und da würde ich sagen, ob es wirklich ein Familienspiel ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also es ist bestimmt nicht schwierig, das möchte ich damit nicht sagen. Aber, und die Diskussion haben wir ja sehr, sehr häufig, und da bin ich auch jetzt wieder gespannt, was jetzt, wenn die, momentan gehen ja auch die Nominierungen für Spiel des Jahres und so schon wieder los. Und es ist halt immer die Frage, ne, Spiel, was ist Kennerspiel, was ist Familienspiel, und man darf nicht vergessen, eigentlich, wenn man sich wirklich mal so ein Spiel des Jahres anguckt, das sind ganz häufig Spiele, die haben meistens eine Seite Regeln. Das sind so Spiele, wo so der Casual Gamer, der sagt, boah, wenn ich mir so 10 Minuten Regeln anhöre, habe ich schon keinen Bock mehr. Und Santa Monica, muss man sagen, das ist schon wieder ein Spiel, da hört man eigentlich schon mindestens 20 Minuten erstmal die Regeln. Weil du musst natürlich gucken, wo darfst du was hinlegen, wie fängt das mit dem Draften, dann gibt's noch den Gourmet, dann gibt's den Foodtruck, wie steuern die sich, dann habe ich meinen VIP, ich kann hier Ressourcen generieren, dann kann ich...
Ja, finde also ich schon deutlich mehr.
Es ist schon mehr als Familienspiel, deswegen bin ich hier schon wieder so ein bisschen, wo ich sagen muss...
Hast du, fällt mir gerade ein, wo wir bei Skellig sind, Sagani habe ich auch von Skellig, ist ja quasi... Ja, das ist der Uwe Rosenberg-Titel, wo man sagt, der ist so ein bisschen ähnlich wie Nova Luna oder vergleichbar. Das ist auch von den Regeln eingängig, außer das Plättchen, diese Abräumphase, wo die Plättchen wandern. Das finde ich ein bisschen ja schwierig manchmal zu greifen. Das würde auch vielleicht in die Kategorie passen. Das ist auch ein ganz cooles Spiel eigentlich. Finde ich dann an der Stelle auch leichter als so ein Santa Monica zum Beispiel. Mhm. Wie du sagst jetzt gerade, wo mir es einfällt mit dem, ja, mit diesem Gourmet und dem Foodtruck. Da muss schon ein paar Sachen mehr beachten, ne? Das die Frage ist halt, ob das alles, also für uns, gut, für uns ist der Zugang jetzt okay. Mhm. Aber man muss ja immer irgendwie die breite Masse sehen. Und ich glaube auch, dass das nicht für jeden so easy zugänglich ist. Würde ich auch eher in so eine Medium-Ecke packen.
Das ist immer das, ne, wenn du so viel Spieler bist oder sowas, dann sind viele Mechaniken für dich sehr eingängig. Also ich merke das auch bei manchen Regelwerken, die lese ich, dann ist mir schon im Vorfeld, wenn ich den Satz lese, jetzt kommt bestimmt das. Okay, genau so. Ne? Also es gibt viele Sachen, die sind für einen selber auch schon so logisch, weil man diese Abläufe kennt. Aber ich würde es nicht da einsortieren. Für mich ist es ein bisschen gehobener. Aber da könnt ihr ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ich bin da voll bei Daniels Meinung. Dann machen wir direkt mal weiter. Medium Game of the Year, das wird ja wahrscheinlich
Gotti.
Das
Kennerspiel sagen. Gotti, sagst du?
Gotti. Medium Gotti. Da ist der Gewinner Lost Ruins of Arnak. Auf Platz 2 Dune Imperium und auf Platz 3 Calico. Und also ich habe Dune Imperium noch nicht gespielt, weil ich da sage, da warte ich auf die physische Version. Ich kenne ja viele, die es über TTS und so schon zocken, die ja sehr angetan von dem Spiel
sind. Habe ich auch leider noch nicht, ja.
Und die englische Version habe ich mir nicht geholt. Die steht auch beim Highlander im Schaufenster. Habe ich mir nicht geholt, weil ich sage, komm, die kommt jetzt im Mai, Juni, Juli oder irgendwann diesen Sommer wird wahrscheinlich das
Dune. Es war erst angesetzt für April, dann verschoben auf Mai. Und jetzt das letzte Announcement war Ende Q2. Also man kann sagen, jetzt Ende Juni, Anfang Juli, würde ich schätzen, kommt es zur Auslieferung. Bin ich auch sehr gespannt drauf.
Ist für mich aber auch okay. Ich habe genug Spiele und wenn das ein bisschen später kommt, ist nicht schlimm. Aber da bin ich gespannt drauf. Ist ja so Worker Placement, beziehungsweise da ist natürlich auch, da kommen wir gleich nochmal zu, aber es ist ja eigentlich Deckbuilding mit Worker Placement, ne? So.
Ja.
Und das Ganze noch mit einem sehr hohen interaktiven Faktor, weil man sich ja gegenseitig auch richtig irgendwie die Züge verhageln kann und sich da irgendwie in die Parade fährt und sowas, finde ich immer ganz geil. Bin ich sehr gespannt drauf. Du hast aber auch noch nicht gespielt, ne?
Nee, ich habe das gleiche Dilemma. Ich warte jetzt auch auf die deutsche Auslieferung. Ich hätte jetzt auch schon gedacht, ich hätte es jetzt schon. Ja, gut Ding will Weile haben. Können wir noch ein bisschen drauf warten. Aber ich glaube tatsächlich, da sind ja einige schon mit Vorschusslorbeeren losgerannt. Ich glaube, das Spiel wird einschlagen auf Deutsch. Werden viele gut finden.
Also ich finde es auch vom Design her deutlich cooler. Es ist natürlich ein anderes Spiel, aber ich finde es auch vom Design her cooler als zum Beispiel Dune, was bei Gale Force 9 erschienen ist. Sind natürlich zwei unterschiedliche Spiele, aber so optisch finde ich das schon wieder cooler. Bist du mit der Wahl von Arnak zufrieden? Kannst du es nachvollziehen?
Ich finde Arnak tatsächlich, der Zugang ist auch da relativ leicht. muss ich tatsächlich sagen, ich weiß, dass sich da einige irgendwie schwer mitgetan haben, so mit Arnak, ne? War jetzt so, ich finde, Arnak ist tatsächlich auch ein Spiel, was so Spaß macht. Deckbuilding-Charakter ist da eigentlich recht gering, würde ich jetzt mal sagen, an der Stelle, ne?
Und es ist eine sehr abgespeckte Version des Deckbuildings, ja.
Genau, und der Zugang, also ist ja tatsächlich, also ich würde es tatsächlich in so eine Medium-Ecke packen, weil du musst schon ein paar Sachen mehr beachten, aber es ist auf jeden Fall nicht schwer und ja, gibt halt viele Möglichkeiten. Es sind ja, war ja auch sehr gehypt in Deutschland jetzt so das Spiel und ja, als es auf der Messe da irgendwie rauskam, da waren ja alle super heiß auf Arnak. Und mir hat's auch gut gefallen bis jetzt, ne? Aber es sind auch einige, die schon wieder weg sind davon, die jetzt schon wieder sagen, ah, Arnak, irgendwie ein Blender nach 5 Partien, hast du es raus. Ich finde das nicht, das hat sich bei mir nicht bestätigt. Hab's jetzt auch länger trotzdem nicht mehr gespielt, aber ja, ich mag das. Also ich finde das ganz gut.
Ich habe da vor kurzem noch mit irgendjemandem drüber gesprochen und da habe ich halt auch gesagt, so Mensch, irgendwie über Arnak redet halt auch momentan schon wieder keiner mehr. Es war so ein Messe-Hype-Titel, ne? Und auch kurz danach waren alle recht angetan. Momentan ist recht ruhig darum. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, warum es bei mir auf jeden Fall ein Keeper ist, weil eben das, was du gesagt hast, es hat einen sehr leichten Zugang und es hat ein cooles, catchiges Thema. Natürlich ist es irgendwie, wenn du es jetzt wieder runterbrichst, dann sind wir aber allgemein wieder beim Thema, wenn du Eurogames runterbrichst. Du kannst jedes Eurogame runterbrechen und sagen, ja, im Endeffekt geht's nur darum, dass ich ein paar Klötzchen gegeneinander austausche. Ne, gibt auch Leute, die sagen, ja, bei Arnak laufe ich ja nur so eine Leiste hoch und hol mir ein paar Ressourcen. Ja, okay.
Und dann gewinnt dieses, ja, das haben viele kritisiert und das habe ich bisher nicht bestätigt gesehen, dass du da die Tempelleiste hochrennst, weil du musst auch die Ressourcen erstmal generieren, um die Tempelleiste hochkommen zu können. Und letzten Endes ist es auch eine Timing-Sache. Und du hast halt einfach, es ist many ways to win, also du hast viele Möglichkeiten, entweder auf der Tempelleiste oder du schlägst dann halt die, wie nennen sie sich noch, die Guards, Guardians. Ne? Die Guardians, und die bringen dir ja auch Punkte, also letzten Endes ist das wieder ein Spiel, alles gibt dir Punkte und du musst halt gucken, wie ist da deine Strategie. Und ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal ein Spiel erlebt, wo jetzt einer nur die Tempelleiste hochgegangen ist und immer gewonnen hat, also das sehe ich da nicht bestätigt. Und wie du sagst, schöner, einfacher Zugang, aber letzten Endes bietet das Spiel schon so eine gewisse Tiefe, dass man sagt, ach, da können wir noch eine Partie und noch eine Partie spielen und halt auch eine moderate Spiellänge, ne, die wirklich nicht so, wo man sagt, oh, es ist unnötig in die Länge gezogen oder ich habe jetzt so eine krasse Deckbuilding-Hand, so dass ich die Karten nicht kriege. Du kriegst ja auch nach dem Kartenkauf, kommt die ja auf deinen Nachziehstapel, das heißt, du kriegst die Karte im nächsten Zug, das ist halt auch ein schönes Element an der Stelle und also ich mag das Spiel auf jeden Fall. Ich finde es auch gut und bei mir bleibt es auch ein Keeper. Ich habe ja die kleinen Indiana Jones Figürchen dafür aus dem Resin-Drucker und ich habe es ultimativ gepimpt und auch mit Inlay. Und ja, das muss ich jetzt nicht jede Woche spielen, aber ich weiß, da wird auch die Zeit wieder kommen, dass ich sage, komm, ey geil, lass mal eine Runde Arnak spielen.
Absolut, also ich bin da vollkommen bei dir. Ich bin aber mal gespannt, wie es in Deutschland wegkommen wird, ob es da auch nominiert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Jury in Deutschland nicht passen könnte, aufgrund von ein
paar Punkten. Die Frage ist, wo würdest du das einkategorisieren? Familienspiel ist auf keinen Fall.
Nein, also es wäre schon ein Kennerspiel.
Kennerspiel auf jeden Fall.
Aber auch da darf man nicht, eigentlich hat es für ein Kennerspiel auch schon wieder zu viele Regeln, zumindest für die Wahrnehmung der deutschen Jury, ne? Ich kann's noch nicht einsortieren. Also ich habe so ein paar Titel, wo ich mir sagen kann, so ich glaube, Robin Hood wird ein Riesenanwärter auf Kennerspiel sein. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ich glaube aber auch Anno
1800, ist, ne? Zu komplex. Anno wird nicht, glaube ich nicht.
Ich glaube, das wird zumindest aber nominiert, oder?
Das war ja auch. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
Oder Switch and Signal und sowas. Die waren ja alle Kosmos-Titel, sind auch stark dieses Jahr. Ja. Muss man noch mal gucken.
Ja.
Oder Paleo.
Paleo könnte auch echt Kennerspiel werden, bin ich mir auch ziemlich sicher. Also ist auch ein ganz, ganz heißer Anwärter, muss man wirklich sagen. Ne?
Alles, was so zur Messe rausgekommen ist, ja.
Hier und das dritte Spiel, das war auch noch, also Gewinner war ja Lost Ruins of Arnak, dann Dune Imperium und dann noch Calico. Hast du Calico mal gespielt?
Calico habe ich nur bei dir, haben wir mal so ein paar Züge gemacht. Also ich habe jetzt nicht gespielt. Da gibt's ja so ein paar Kniffe mit drin, dass du da diese Plättchen an bestimmten Stellen irgendwie anlegen kannst oder Karten hast, die das nochmal immer das Spiel irgendwie so ein bisschen verändern. Und ansonsten gibt's ja diese Katzen, die Sind die in echt oder wie war das nochmal so? Die Katzen gibt's in echt?
Jede Katze, auf den Bildern, die dann so da in dem Spiel drin ist, hat hinten im Booklet so eine Story. Die gehört genau irgendwem und da ist vom Tierschutz.
Die eine Katze so mit dem einen Auge da oder sowas, ne? Da
die gerettet mich worden ist und so. Es war tatsächlich ein Kickstarter.
Es sieht halt niedlich aus und das täuscht so ein bisschen, glaube ich. Das ist ein Plättchenlegespiel an der Stelle und das täuscht dann immer so, dass man sagt, ach, das ist niedlich, so, dann kann man hier mit der Tante Trude spielen. Und es ist halt auch kein Familienspiel, sondern es ist halt schon anspruchsvoller. Wobei ich jetzt aber keine volle Partie jetzt gespielt habe, dass ich das jetzt genauer bewerten könnte. Aber auf den ersten Blick, es ist halt sieht halt easy aus, aber ist es halt nicht. Also es ist auf jeden Fall kein Familienspiel und würde wahrscheinlich in die Kategorie passen. Ob es jetzt tatsächlich so gut ist, dass es da auf dem Treppchen landet und dass die Konkurrenz da nicht so groß war.
Also sie sind ja im Kennerspielbereich.
Kann ich nicht beurteilen. Gerade, ne? Genau, kann ich nicht beurteilen.
Also wie gesagt, Calico, also ich wusste das gar nicht, war ja ein Kickstarter. Und wo kommt es jetzt? Bei Ravensburger. Ist ja bei Ravensburger jetzt auf Deutsch erschienen, ne?
Ach ja.
Es ist aber, ich hab's auch gezockt. Und ich bin kein großer Plättchen-Legespiel-Fan, aber das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es ist auch wirklich ein kleiner Zwirbler, ne? Weil du hast halt so festgesetzte Plättchen, die sagen, du kriegst dafür Punkte, wenn du zum Beispiel drei, du hast dann einmal die Farben und die Muster. Und dann kannst du halt gucken, du kannst es mit dem einen erfüllen oder mit dem anderen oder mit beiden zusammen, dann gibt's Punkte, dann hast du die Katzen, die sagen, hey, die eine Katze kommt, wenn du zwei gleiche Farben hast, dann kommt eine Katze. Dann hast du, wenn du unterschiedliche Farbreihenfolgen hast, kriegst du noch dann irgendwelche Token da drauf. Also es ist schon echt ein Zwirbler. Man muss vor allem in dem Spiel sich irgendwann überlegen, worauf gehe ich jetzt? Ne? Du wirst in diesem Spiel niemals alles erfüllen können. Du musst wirklich irgendwann für dich rausfinden, okay, ich versuche jetzt das und das zu erfüllen oder dies und das lasse ich links liegen. Es ist ein Zwirbler, ich find's aber cool. Für ein Legespiel fand ich's echt nett. Also ich fand's, hat mir gefallen. Auch wenn ich's abgegeben habe, aber ist halt nicht so. Das liegt einfach daran, weil ich, wie gesagt, kein Plättchen-Legespiel-Fan bin. Aber es war cool. Es war cool.
Ja, aber du hast zum Beispiel Glenmore, ne? Hast du auch.
Liebe ich.
Ist ja auch ein Plättchen-Lege-Spiel. Ich weiß gar nicht.
Aber bei Glenmore mag ich halt noch diesen Rondell-Mechanismus und jetzt auch mit den die ganzen Chronicles da drin jetzt nochmal verändern und so. Ist ja kein reines Plättchen-Legespiel. Das sind ja wieder so ein paar Sachen, die
mit dabei. Ich finde Sagani auch zum Beispiel wieder ganz, ganz smooth, so als schnelles Plättchen-Legespiel, was auch genug Zwirbelmaterial bietet. Also Calico ist für mich auch jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das würde ich mir super gerne zulegen. Aber ja, spielen würde ich schon mal ganz gerne, aber ist jetzt auch kein Titel, wo ich jetzt sagen müsste,
also ich fand, würde ich jetzt besitzen ich wollen. Ganz cool. Dann kommen wir zur für uns wahrscheinlich mit spannendsten Kategorie Heavy Game of the Year, also Expertenspiel. Und gewonnen hat Gloomhaven, Pranke des Löwen. Auf Platz 2 und 3 sind dann gelandet On Mars und Burggrafen des Westfrankreich. Viscounts ist ja Burggrafen, ne?
Ja.
Ja, und Viscounts of the West Kingdom. Das sind also mit On Mars natürlich schon ein Kracher, ne?
Ich kann das verstehen, aber für mich war zum Beispiel On Mars, sage ich nach wie vor, ist für mich, fühlt sich eher ein bisschen nach Arbeit an. Wobei es jetzt nach zwei Partien hat's schon gerattert bei mir und ich wüsste jetzt, bei einer dritten Partie wäre ich wahrscheinlich noch ein bisschen besser drin. Aber es ist, also es ist schon, also dem Ruf, dass es ein Expertenspiel ist, ist es gerecht und hätte auch durchaus auf Platz 1 sein können, weil es ist wirklich anspruchsvoll, auch immer zu gucken, diese Orbitphase, wo befinde ich mich gerade und da kann ich dann das machen auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich dann eben nur das machen. Bedarf schon Vorplanung, weil später fliegt das Shuttle dann immer nur später rüber. Das heißt, die Züge werden länger. Also ich kann nicht immer nur easy beeinflussen, dass ich sage, ach, jetzt mache ich mal da was, dann gehe ich rüber, dann mache ich da was. Sondern
es sei denn, du opferst gegen Ende Siegpunkte, wenn du ja diese Raketen schon generiert hast, ne,
mit denen
du wieder fliegen, ne?
Ja, aber das muss ich dann halt vorplanen oder so. Also es gibt viel zu bedenken und es ist wirklich anspruchsvoll. Ich mag anspruchsvolle Spiele, aber das ist quasi für mich, wenn es sich halt einfach wie Arbeit anfühlt, dann muss ich es nicht besitzen. Ich würde es tatsächlich aber auch nochmal ein drittes Mal spielen. Und ich finde, aber das ist tatsächlich auch ein Spiel, wo ich sage, boah, das ist echt ein Expertenspiel. Und da hätte ich mich jetzt auch nicht gewundert, wenn es auf der 1 gewesen wäre, dass man sagt, ja, hätte es auch verdient gehabt vielleicht.
Ich bin ganz heiß auf die Erweiterung, ne, die jetzt kommt.
Die sieht cool aus, auf jeden Fall.
Die bringt ja eine Koop-Version mit rein, ne? Und das finde ich dann schon wieder spannend. Also wenn du on Mars kooperativ spielen kannst, bin mal gespannt, wie es umgesetzt wird. Der Christoph ist da ja drin. Der wird, wenn er den Podcast hört, wird er bestimmt ein bisschen was dazu sagen können. Finde ich cool.
Ja, dann die Westfrankenreich-Reihe. Am Anfang war ich, weil ich ja auch so ein Mittelalter-Fan bin, ne, als Geschichtslehrer, hat mich das Westfrankenreich-Thema voll angesprochen, dann habe ich es aber doch nicht gekauft und dann hat mich die ganze Reihe irgendwie, ich mag diese Mikio, dieses Artwork mag ich nicht so gerne.
Ist speziell,
die Miko. Ja. Die mag ich nicht so sehr gerne und mich hat es irgendwie nicht mehr so angesprochen, so, also ist nicht, ja, lässt mich an der Stelle kalt, deswegen kann ich das nicht so bewerten.
Obwohl Burggrafen echt cool sein soll. Ist ja auch, glaube ich, so mit so Deckbuilding und dieses Rondell, wo du da irgendwie rumläufst, das soll, glaube ich, echt cool sein. Ne? Aber ich habe es auch noch nicht gespielt.
Sag mir nochmal die 1.
Und auf der 1 ist Pranken des Löwen, Gloomhaven.
Ja, finde ich. Weiß ich nicht, weil ist so eine abgespeckte Gloomhaven-Version eigentlich so die nochmal so einen besseren Zugang bietet, dass man da irgendwie mitspielt. Weiß ich nicht. Findest du, dass das ein Expertenspiel ist tatsächlich?
Ja, auf jeden
Fall. Ja gut,
ist definitiv ein Expertenspiel. Ne? Ich finde, wenn ich mir das so angucke, Gloomhaven Jaws of the Lion war irgendwie absehbar, weil es wieder so ein Spiel ist, was sich so jeder geholt hat. Und alle, die bisher noch keinen Gloomhaven hatten, haben das geholt. Und geil. Ja, auch Leute, die gesagt haben,
okay, Gloomhaven kann ich verstehen.
Interessiert mich nicht. Und jetzt, okay, Jaws of the Lion finde ich so geil.
Cleverer Schachzug,
manchmal,
ne?
Ja, geht mir manchmal auch schon ein bisschen auf Eier. On Mars bin ich überrascht, weil eben On Mars so ein bisschen polarisiert. Ich liebe es. Ich finde es richtig geil. Es wird bei mir niemals im Leben ausziehen, aber ich kenne halt auch Leute wie du, die sagen, boah, das ist halt Arbeit. Es ist eins der wenigen Spiele, wo mich die Arbeit nicht stört. Weißt du, was ich meine?
Und ja, das ist nämlich, weil mich hat die Arbeit da so ein bisschen gestört, aber ich kann neutral sagen, es ist ein super Spiel, ist aber nicht mein Spiel. Ne? Das muss man halt sagen. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, ein Scheißspiel, ey, voll. Nein, es ist Arbeit und für den einen fühlt sich es eben so, ist es fluffig. Für mich hat es sich nach 2 Partien immer noch irgendwie ähnlich angefühlt, aber war schon besser. Aber schmälert das Spiel nicht. Ne? Mm. Aber ja. Sorry, ich wollte dich jetzt da
nicht. Nee, alles cool, alles cool. Ja, und wie gesagt, und Whiskhounds kann ich halt nichts zu sagen. Ist halt immer die Frage, wie du schon sagst, es macht halt die Community, ne? Und es wird, also wie gesagt, ich kenne auch viele, die Burggrafen gespielt haben und die es auch richtig, richtig gut finden. Also insofern wird es schon seine Berechtigung haben. Mich würde halt mal interessieren, ich habe gerade kurz vorhin mal geguckt, ob ich auch so, ob es da noch irgendwelche Nominierungslisten gibt, wo gesagt wurde, hier, die waren noch irgendwie mit eng dabei. Das hätte mich mal interessiert, was noch dahinter stattgefunden
hat. Die habe ich dieses Jahr leider gar nicht betrachtet. Es sind ja mal so 10 Spiele, die dann so auf der Liste da irgendwie auftauchen, wo man sagt, die waren alle nominiert.
Habe ich gerade auf die Schnelle nicht gefunden. Das wäre natürlich mal ganz spannend gewesen. Aber ich glaube, für die Folge reicht das, wenn wir immer 3 Spiele haben. Aber es wäre mal spannend.
Ja, auf jeden Fall.
2-Spieler-Spiel ist der Gewinner Undaunted North Africa und Runner-Ups waren Unmatched, Coblin Fog und Imperial Struggle. Kann ich nachvollziehen. Also ich finde Undaunted ist ein super
geiles. Ich finde dieser Deckbilder ist einfach wirklich geil. Ich habe jetzt auch beide. Ich habe Normandy und North Africa, beide auf Englisch auch. Und ja, ist cool. Also hat viele Möglichkeiten und ist ein toller Deckbilder auf jeden Fall. Und kann ich auch wieder nachvollziehen.
Einzige Knackpunkt hier ist, glaube ich, nur so ein bisschen die Thematik. Ich habe es ja damals schon gesagt, wo jemand bei mir auf Facebook gepostet hat. Ja, er findet das Spiel total spannend, aber kann man das auch ohne die Wappen spielen? Natürlich hätte man Undaunted auch machen können, dass da Zwerge gegen Elfen sich auf die Glocke hauen, sich mit Pfeilen beschießen oder zaubern. Es ist halt das, was es ist. Und über das Thema lässt sich immer streiten, aber ich finde, es ist ein super geiles Spiel. Es ist ein super geiles Spiel, wirklich Deckbuilding mit.
Fühlt sich dadurch aber eigentlich auch wirklich realistisch an. Auch so gerade die Angriffe auf die Entfernung der Felder. Wenn du weiter weg bist oder einen Schutz hast, dann ist die Trefferwahrscheinlichkeit wieder schwieriger. Und das passt, also es passt schon ganz gut. Auch die einzelnen Karten, dass du da die Ränge hast und so und die Einheiten. Also es passt thematisch ganz gut auch. Klar kannst du das Thema austauschen, aber Ja, ich finde, das verkauft sich so auch ganz gut. Also
ich find, kann man also nicht ich meckern. Absolut super und wie du sagst, auch thematisch. Und ich bin gespannt, ich habe mir North Africa nicht geholt. Ich werde mir die Reinforcements holen, weil die ja quasi die Reinforcements
mit den Panzern und sowas dann.
Die bringen Flugzeuge. Das halt dann rein, soweit ich das gesehen habe. Deswegen werde ich da ja drauf fahren. Das soll ja auch immer dieses Jahr noch kommen.
Ich muss tatsächlich zugeben, dass mir Normandy irgendwie vom Feld, von der Optik, so ist ein bisschen grüner und so, das hat mir ein bisschen besser gefallen sogar tatsächlich. Als North Africa.
Und wie ist das,
wobei
ist das
man kann
bei Normandy ist quasi Deutschland und die Amerikaner, ne? Und bei Undaunted ja. North Africa Franzosen
Italiano.
Franzosen, Italiener oder sowas, ne? Oder
nee, die Italiener und dann ist das so eine Allianz, so eine, ich glaube, so. Franzosen mit Nordafrika.
Ja, Unmatched.
Ja. Schöne Grüße, Sascha.
Ich finde Unmatched cool und ich habe mir jetzt auch die Erweiterungen vorbestellt. Die Frage ist es so stark, dass es ein Award fürs oder dass es so nah an einem Award für beste Zweispielerspiel dran ist?
Das ist schwierig. Ich habe ja jetzt meins abgegeben an den Sascha, deswegen habe ich ihn jetzt gerade nochmal gegrüßt. Hab's abgegeben aus einem rationalen Punkt, weil ich jetzt quasi einen riesen Kickstarter unterstützt habe, wo dann auch quasi geskirmischt wird und auch wenn man es nicht direkt vergleichen kann. Ich finde, was es gut macht, ist wirklich so ein 1-gegen-1 auf die Nase, aber du könntest ja auch quasi zu dritt oder zu viert spielen, auf die Nase und kartenbasiert und dieses Unmatched wirbt ja so ein bisschen damit, dass es quasi ungleiche Helden sind. Da spielt der Bigfoot oder kämpft der Bigfoot gegen den Robin Hood oder Alice im Wunderland spielt gegen Sindbad. Also das heißt, die Charaktere aus den Grundspielen und mit den ersten Erweiterungen, auch Bruce Lee und so, hat schon Potenzial für echt so geile Dinger. Und ich habe auch gehört, was noch angekündigt ist und so, da wird auf jeden Fall noch eine Menge kommen. Die Idee ist halt einfach auch cool, ne? Ob man jetzt sagt, das könnte einfach eher in die Kategorie innovativ kommen. Du hast halt deine Fähigkeiten mit den Karten und so. Also ich finde es schon cool und ist auch mal was anderes. Und ist einfach auch mal ein anderes Zwei-Personen-Spiel irgendwie. Also
was ich an Unmatched halt mag, ist wirklich dieses die haben ja auch unterschiedliche Fähigkeiten, ne? Also genau. So, dann laufen die, also das finde ich ist schon cool gemacht, so bei Alice, die kann ja groß und klein sein, irgendwie. Dann
voll geil, und die ist eigentlich super stark.
Merlin dabei und, ne, dann die Medusa zu ihre kleinen Schlangen mit da. Also das ist schon cool gemacht und das Material gefällt mir gut. Es ist halt wirklich auch schnell aufgebaut. Du machst das Brett, jeder stellt sich dahin, mischt deine Karten, los geht's, ne? Das finde ich wirklich cool. Man darf bei dem Spiel auf jeden Fall nicht groß auf Planung gehen, ne? Also ich habe halt direkt bei der ersten Partie, die ich damals gespielt habe, gemerkt, du musst auch so ein bisschen, wenn du ne, wie du schon sagst, ungleiche Helden und jeder Held hat ja auch so ein paar richtig starke Karten einfach drin und wenn du die nicht kennst, kannst du die nicht drauf vorbereiten und dann hauen die dich um. Also ich habe die
ja, und je nachdem, wann die kommen
auch. Naja, die Medusa hat ganz am Anfang hat die eine Karte gespielt mit 8 Schaden und ich habe quasi meinen Merlin in der zweiten Spielrunde verloren. Weil ich die Karte überhaupt nicht kannte. Und aber ja, so ist es cool. Ich werde es auf jeden Fall auch behalten. Und wie gesagt, bin auch jetzt gespannt auf das, was kommt. Und zu Imperial Struggle kann ich gar nichts sagen. Sagt mir gerade gar nichts. Bin ich tatsächlich raus. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was zu sagen. Ja.
Kann ich tatsächlich auch nichts zu sagen.
Dann.
Wann kommt das mal vor? Das ist ja wahrscheinlich auch noch nicht mal so 4 Jahre alt. Also das wird da mal nicht mal
zu sagen können. Krass, aber wir haben halt auch nicht so viel Ahnung. Artwork Presentation. Da gab's ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe so ein bisschen okay. Gelächter. Artwork Presentation hat gewonnen en masse. Auf Platz 2 und 3 oder quasi Runner-Ups waren dann auch wieder Arnak und Calico. Hier muss ich wirklich sagen, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also Calico finde ich ist kein überragendes Artwork. Da haben einfach nur alle gesagt, oh, da sind Katzen drauf, das finde ich super.
Genau, das ist ja
Arnak finde ich, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Ich finde das Artwork und Design gefällt mir gut.
Ja,
ob es jetzt so stark ist, dass es wirklich auch da und so Top 3 landet, ist auch diskutabel, aber das finde ich gut. On Mars ist halt so eine Sache, ich finde
ist einfach Ian O'Toole wahrscheinlich einfach nur gewählt, weil ich finde, das Artwork ist neutral und nüchtern. Also das ist jetzt kein super krasses Artwork, wo ich sage, das ist so überragend. Die aber Box Ian O'Toole macht halt einfach geile
die Box geile sieht geil Arbeit. Aus, finde ich.
Die ja, aber Box wonach gehe ich? Die Box aus. Außen sieht geil aus, das andere Material sieht eher so ein bisschen, ja, mechanisch oder so aus. Da finde ich zum Beispiel, Kanban oder so, finde ich jetzt irgendwie geiler, dass so diese Apple-Grafik so im Prinzip oder Escape Plan oder so. Also da finde ich Ion O'Toole oder bei die Klinik hat Ion O'Toole irgendwie geilere Designs gemacht. Oder jetzt bei dem neuen kommenden Mind Clash Kickstarter sieht es auch schon geiler aus, wo Ian O'Toole wieder seine Finger mit im Spiel hat.
Ja gut, da sah man ja bis jetzt auch erstmal nur das Cover. Also da weiß man
ja, aber das sieht auch geil aus. Da bin ich fest von überzeugt. Aber die Frage ist jetzt, was würdest du denn vielleicht an besseren, da wird sich zu streiten. Ich könnte jetzt sagen, zum Beispiel Prager, geiles Artwork. Mir gefällt das zum Beispiel, diese
das ist ja auch fast schon
diese Mittelalter. Bild, ja, diese Mittelalterzeichnungen, aber das ist jetzt auch nicht, wonach geht man? Ob einem das optisch gefällt oder ob der Künstler wirklich da so richtig krass aufwendig was gemacht hat?
Ne? Ja, ich glaube, also hier steht ja auch Artwork Presentation. Ich glaube, dass so diese gesamte Komposition, wie sieht das aus? Also es ist natürlich alles subjektiv, aber das ist natürlich,
Man
sagt immer so schön, über Kunst lässt sich streiten, ne?
Ja. Das ist so. Weißt du, worüber sich nicht streiten lässt, zum Beispiel, wenn ich so ein Size sehe, ne? Also, das sieht so schön aus, da würdest du das Spielbrett am liebsten doch direkt an die Wand nageln und auch das Cover. Das ist einfach auch so, das sieht auch wirklich schön aus und, bei dem anderen, also bei allen Spielen würde ich sagen, sauberes Handwerk ist gut gemacht, aber jetzt nicht, dass ich sagen würde, wow, das ist so überragend. Das ist die Frage. Was ich finde, in diesem Jahr auch rausgekommen ist. Das muss ja auch quasi innerhalb des letzten Jahres irgendwie gewesen sein.
Ja, ne? Gut, man kann ja auch allgemein mal sowas reinschmeißen, ne? Aber.
Dann finde ich zum Beispiel auch hier zum Beispiel Barrage und so, finde ich auch das Artwork irgendwie so total geil.
Also Artwork finde ich ist auch so eine kleine Königsdisziplin, finde ich, weil so ein Artwork so ein Spiel auch massiv.
Schon schwierig. Kann,
ne? Aber. Also wie gesagt, Calico kann ich überhaupt nicht verstehen. Ana kann
Das finde ich auch irgendwie nicht so geil.
Und Mars, lassen wir mal einfach unkommentiert stehen. Card Game. Und Card Game ist ja auch wieder so ein Ding, das hat schon wieder für Furore gesorgt. Denn Card Game, also da ist mal die Frage, wie definiere ich das Ganze? Ne? Wenn ich sage, ein Card Game ist für mich, in meiner Definition, und da bin ich auch dabei, was der David gesagt hat, in meiner Definition ist ein Card Game nicht ein Spiel, was Karten gesteuert ist, sondern für mich ist ein Card Game ein reines Kartenspiel. Das heißt, maximal ein Brett, wo ich einen Ablagestapel und einen Nachziehstapel drauf habe. Aber für mich ist ein Kartenspiel reine Karten. Weil ansonsten könnte man natürlich wieder so gehen, jedes Spiel, was irgendwie card-driven ist, wie man so schön sagt, eine Karten gesteuert, wäre auch ein Kartenspiel. Denn, und jetzt lösen wir das Ganze auf, Gewinner Card Game ist nämlich Dune Imperium. Und da ist ja auch nur dieser Worker Placement drin. Jetzt wird natürlich gesagt, okay, die Karten sagen, wo du deinen Worker hinsetzen kannst, okay. Aber nichtsdestotrotz, du hast das Brett, du hast irgendwie noch andere Mechaniken, die damit reinpacken. Deswegen, Dune Imperium.
Das ist zu komplex, als das als Card Game abzutun.
Ich würde es auch nicht in die Kategorie Card Game packen, bin ich ehrlich. Aber auch da, das ist wieder das, was wir hatten, Mechaniken, wo sortierst du es ein? Ne? Also es ist wieder so ein Hybrid, ne? Und muss man sagen, gut, aber macht natürlich.
Ist halt ein Boardgame auch so, also mit einem richtigen Board halt drin. Ja. Ne? Ja, so Stichspiele und sowas sind natürlich eher so Card Games, muss man einfach so sagen. Oder wo du vielleicht eine Set Collection hast, hauptsächlich, wo wirklich aber auch das, was du mit den Karten machst, das eigentlich den Hauptteil ausmacht. Wenn ich jetzt aber einen Worker Placement Teil habe, der mit dem Deckbuilding gekoppelt ist, ich würde ja zum Beispiel auch nicht sagen, Tyrannen des Unterreichs ist ein Kartenspiel, weil das ist ein Deckbuilder mit Area Control und das ist einfach wieder zu sehr komplex und da würde ich ja nicht sagen, es ist ein Kartenspiel.
Ja.
Genau, also da sticht es einfach nicht so raus an der Stelle. Ja. Ne? Du kannst ja auch nicht sagen, Size ist auch ein Kartenspiel. Ja, weil du kannst die Fabrikkarte nehmen und du kannst, das ist ja auch kein Kartenspiel in dem Sinne.
Ich konnte auch David den Kritikpunkt verstehen, weil er hat ja zum Beispiel gesagt, man, jetzt guck mal, jetzt stell mal vor, dann gucken da Leute rein, denken sich, boah, ich möchte mir mal ein cooles Kartenspiel holen, ja, und erwarten dann halt hier so eine Box wie Fantasy Realms oder sowas, ne? Und dann,
ja, genau,
dann
das
guck mal,
das
Dune Imperium hat das gewonnen. Und dann sind die so eine riesen Box mit so Figuren und so. Dann denken die so, das ist doch kein Kartenspiel, ne? Also, finde ich schwierig. Die anderen, also den zum Beispiel Runner-Up war Ford. Ford kommt auch auf Deutsch übrigens. Ist ja auch so ein kleiner Deckbilder von Leder Games, wo es darum geht, wer hat die coolsten Kumpels zusammen
Bisschen Pizza sammeln.
Bisschen, genau. Das sah ganz geil aus. Kennen auch viele Leute, die es mögen. Und
ist ja Oceans. Auch ein Deckbilder.
Ist ein Deckbilder, genau. Und Oceans. Oceans sagt
Ozeane.
Mir was.
Kann aber nicht.
Ach, ist das Ozeane? Ja, klar, Ozeane, ne? Jo, stimmt. Ja, dann Ozean ist ein bitterböses Spiel. Aber auch ja, da also, ist auch kein reines Kartenspiel eigentlich, weil du hast ja wieder diese Fische, die Nahrung einem vorgeben. Obwohl, doch, eher schon.
Eher, würde ich auch sagen. Also, was da rausfällt, muss man da einfach ganz klar sagen, ist die Nummer eins. Die Dune gehört da tatsächlich irgendwie nicht hin. Da wollte man irgendwie wahrscheinlich Dune irgendwie gerecht werden. So. Vielleicht ist Artwork auf den Karten so geil, dann wäre es vielleicht sogar noch auf Artwork Platz 1 genannt. ja, es ist halt auch wirklich schwierig, das vielleicht mit der in Konkurrenz zu sehen. Was war nominiert an der Stelle? Waren ja jetzt tatsächlich reine Kartenspiele nominiert? Da muss man wirklich sagen, dann ist schon irgendwie ärgerlich. Oder eben nicht. Ich würde zum Beispiel, jetzt fällt mir so ein, Millennium Blades oder so. Ich meine, da hast du auch ein Brett und sowas alles. Aber da ist so kartenmäßig so dominant, dass man da auch nicht streiten müsste, müssen wir sagen, jo, ist ein Kartenspiel.
Ja, aber das Brett hast du ja nur, damit du Hilfe hast, wie du die Karten anordnen kannst. Das ist ein reines Kartenspiel.
Ja, und das Auslegen und so, ja, genau. Aber genau, aber da würdest du nicht großartig rumdiskutieren, da sagst du so, ist ein Karten. Du sagst ja auch nicht bei Terraforming Mars, das ist ein Kartenspiel. Weil du das ist einfach zu komplex an der Stelle, dass du das da. Aber die Frage ist halt wirklich, welche reinen Kartenspiele, Schottentotten vielleicht oder so, was jetzt so rauskam. Schottentotten 2 in dem letzten Jahr.
Ja, ist ein reines Country. Punkt. Ja. Cooperative Game, kooperative Spiele, gewonnen auch Gloomhaven, Pranken des Löwen. Runner-ups waren Pandemic Legacy Season Zero und Forgotten Waters. Forgotten Waters hat mich gefreut, habe ich gespielt, finde ich cool. Bin gespannt, da kommt ja jetzt dann die deutsche Voice-Over raus, dass man sich das auch vorlesen lassen kann. Das wird das dem Spielgefühl noch mal richtig gut tun, sage ich dir ganz ehrlich. Weil so war das schon so ein bisschen, oh, dann musste man immer lesen und so, das. Ich glaube, das Voice-Over-Ding wird gut tun. Pandemic Season Zero, ich habe Pandemic Season One damals gespielt, Two nie gespielt, aber es hat mir super Spaß gemacht und ich habe auch viel Positives über Season Zero gehört. Ja gut, und Pranken des Löwen ist jetzt für mich dann keine Überraschung, dass es genannt worden ist. Ja, also kann ich sagen, kann ich alle drei Spiele, kann ich nachvollziehen.
Wenn du Gloomhaven magst und Gloomhaven ist ein astreines, sauberes Spiel, das ist, bietet so viel, ohne dass ich jetzt Pranken des Löwen damit quasi vergleichen kann, ob es auch so episch ist an der Stelle oder nur ein bisschen verkürzt. Kann ich absolut nachvollziehen, weil das bietet wirklich viel kooperativ. Und ja, Pandemic bin ich der ganzen Reihe bisher so entflüchtet. Ist nicht so ganz unbedingt meins, glaube ich. Ich habe auch keine feste Runde, mit der ich das hätte spielen können. Und man sagt ja auch, dieses Season Zero ist wieder quasi. Die 1 war super, sagen alle, das war ja das Mega-Ding. 2 war wieder ein bisschen schwächer, weil man wusste, was einen erwartet. Und jetzt war die Season 0, also die Vorgeschichte, sind wieder alle so heiß und sagen, das ist wieder so geil. Also man hätte es im Vorfeld vielleicht auch nicht erwartet, dass es wieder so gut wird, weil man ja letzten Endes neu überrascht werden musste. Mhm. Weil bei Season 1 wusste keiner, was erwartet mich. Season 2 war so ein bisschen so das Ausbauen des Ganzen. Und Season 0 ist jetzt tatsächlich aber nochmal wieder eine Steigerung. Also viele sagen, boah, das ist für mich das Beste oder vergleichbar mit der 1. Also von der Warte aus auf jeden Fall nachvollziehbar, weil das eigentlich so der Inbegriff auch des kooperativen Spielens auch so ein bisschen ist, ne? So vielleicht ja, so neben Andor großen, oder so, ne?
Es war eins der ersten Legacy. Erfolgreichen Legacy-Games halt, ne? Wollte ich gerade sagen.
Genau.
Es ist, hat vieles neu gemacht damals oder vieles spannend gemacht. Ich fand's auch cool, aber es ist halt auch wieder so, auch wieder Kampagne, du brauchst auch wieder eine feste Gruppe dafür und dafür ist bei mir der Durchlauf viel zu groß und auch momentan ist das viel zu schwierig, aber wie gesagt, kann ich alles nachvollziehen. Obwohl Forgotten Waters muss ich sagen, ich habe gerade mal so rumgeguckt und zum Beispiel, ich habe jetzt, momentan ist ja auch der deutsche Hype so ein bisschen um Marvel Champions losgetreten. Da siehst du aber auch wieder die Leute, die halt dann da die Nominierungen machen und sowas. Ich meine, Forgotten Waters hat auch schon wieder so ein bisschen, also es ist von den Regeln her so wenig, es könnte sogar als Familienspiel, gehobenes Familienspiel durchgehen, meiner Meinung nach. Obwohl man da auch jetzt wieder streiten könnte, sortiert man es eher im Kennerspielbereich ein. Aber im Prinzip machst du nicht viel, du stellst deine Figur irgendwo hin, dann musst du was würfeln und dann geht's weiter. Weißt du, du musst nicht viel wissen bei dem Spiel. Und da merkt man so ein bisschen die Leute, die gewotet haben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, also jetzt, wenn ich jetzt so gucke, kooperativ, finde ich zum Beispiel bei Forgotten Waters machst, da ist nicht so mega viel Spiel drin. Ich habe zum Beispiel wenn ich jetzt so ein Marvel erleben, Champions, ja. Da ist mehr Spiel drin. Da habe ich ein Kartendeck, da spiele ich einen Spider-Man, dann hau ich dem auf die Schnauze, dann passiert dies und jenes. Ich habe immer wieder andere Karten in der Hand. Und hier ist halt wirklich so, die Story steht halt natürlich wieder im Vordergrund. Es ist halt wieder, ne, Playdead Games ist es, glaube ich, ne, ja, genau, mit ja. so Crossroads Game. Das ist schon geil, wie die Story sich auch entwickelt. Das macht Spaß. Ich habe es mit Dennis gespielt. Wir werden es auch weiterspielen. Das ist ganz cool gemacht, weil du auch, du gibst dir so einen Namen und dann hat dir so eine kleine Story und wenn bestimmte Dinge getriggert werden, dann musst du, dann bezieht es das auch auf die anderen Spieler, dann klaust du jemandem was oder so, keine Ahnung. Das ist schon ganz cool gemacht, aber, also ich kann es alles nachvollziehen, alles gute Titel, aber Forgotten Waters ist der einzige, wo ich mir denke, kann ich mir durchaus andere kooperative Spiele vorstellen, die für mich stärker gewesen wären, sagen wir es mal so.
Die Frage ist, wann ist denn Marvel Champions rausgekommen? Ist das nicht schon weit im Vorfeld rausgekommen? Auf Deutsch ist es jetzt rausgekommen, das heißt, jetzt ist es natürlich in aller Munde. Das Problem ist wahrscheinlich, Marvel Champions ist schon wieder so alt, dass es kurz nach der letzten Nominierung rausgekommen ist, dass es dann schon wieder so ein bisschen abgeflaut ist auf dem amerikanischen Markt. Weißt du, was ich meine?
Kann sein,
das ist aber jetzt nicht akut. Jetzt aber, ne? Genau, aber jetzt kommt ja dann auch erweiterungsmäßig kam ja jetzt auch wieder was, ne? Da kam parallel was Englisches raus und die deutsche Grundbox kam jetzt raus. Das schon. Aber ich glaube, das liegt wahrscheinlich wieder zu weit zurück. Und ich sehe das auch echt als Problem teilweise, dass du Spiele, die du gerade aktuell spielst als Neuheit, die hast du im Hinterkopf und dann sagst du, ja, das und das ist geil. Das ist mir alleine aufgefallen, wo wir über Mechaniken gesprochen haben. Dann sind mir tatsächlich im Nachhinein, nach unserem Stream, aufgefallen, ach, das Spiel und das Spiel habe ich gar nicht genannt. Das heißt, man ist schon immer so ein bisschen in seinem Dunstkreis, das, was man gerade aktuell spielt oder zuletzt im Kopf hat, benennt man dann auch. Mhm. Da ist immer die Frage, haben die Leute dann wirklich dann fundiert selber gesagt, ah, das habe ich im letzten Jahr kooperativ gespielt oder haben die dann gesagt, ach, meine letzte Spielerfahrung. Das ist halt auch interessant, ne?
An der also, weil ich wollte gerade sagen, ganz so alt ist Marvel Champions nämlich noch gar nicht. Ich glaube, es ist noch das kein Jahr alt, ne? Aber halt klar,
die Leute. Doch ein Jahr, glaube ich schon.
Also es ist letztes Jahr rausgekommen, aber ob es jetzt schon ein Jahr alt ist, weiß ich nicht. Also so weit im Voraus glaube ich nicht,
dass ich würde fast sagen, das ist jetzt genau ein Jahr alt oder so. Und wenn das dann quasi, nachdem die eine Nominierung raus ist und dann das quasi rauskommt, die Leute das voll hypen und spielen und dann aber quasi das letzte halbe Jahr, das quasi zwar immer spielen, aber dann irgendwie Forgotten Waters oder Jaws of the Lion spielen, dann rückt das einfach nicht in den Fokus, ne? Oder es war auf der Nominierungsliste und ist vielleicht quasi in der Hand gewesen.
Ach, wir sind mal richtig auf dem Holz.
2019.
Ich wollte gerade sagen, ey, das ist schon, die englische Version ist sogar von 2019.
Siehste?
Jausen, ey.
Ich habe gesagt, krass. Das ist wahrscheinlich noch was älter, ne?
Ja, ich hab's irgendwann erst letztes Jahr gehabt, vielleicht liegt's daran. Ja, gut, kann
ja, sein. Ja.
Dann fällt's genau. Raus, hast du recht. Ja, genau, Expansions haben wir einmal
gewonnen. Endlich wieder Flügelschlag.
Ja, Flügelschlag, die Ozeanerweiterung, die Ozeanienerweiterung, dann Root, Underworld Expansion und Spirit Island, Jagged Earth. Ich finde, keine Überraschungen, weil Wingspan ist eben immer noch eins der Spiele, so was überall rennt. Natürlich haben dann alle Leute, die Wingspan jetzt haben, wieder die Ozeanien-Erweiterung gewählt. Root ist auch so ein Spiel, was total viele Leute mögen. Ich persönlich finde halt, wie gesagt, haben wir bei der vor ein paar Tagen darüber gesprochen, ich finde War es deutlich cooler, weil es für mich noch asymmetrischer ist. Aber gut, Root ist auch in aller Munde. Und Spirit Island, ja, ist halt auch ein Render-Titel eigentlich, ne? Also keine Überraschung, was die Erweiterung
angeht. Keine Überraschung, aber auch nicht so ein Aha-Effekt, muss ich tatsächlich sagen. Also das Einzige, was jetzt bei der letzten Flügelschlag-Erweiterung nochmal anders gemacht worden ist, das heißt, diese Eiertaktik, die hat sich ein bisschen verändert, weil sie ein bisschen entzerrt worden ist und da gibt's neue Spielbretter drin. Das heißt, die haben ein bisschen was Neues gemacht. Ansonsten ist das im Prinzip immer so Melk die Kuh. Das heißt, oh, da kommt eine neue Erweiterung, die Leute spielen das, mögen das und sagen, oh ja, super. Und deswegen, also eigentlich sollte man ja sagen, wirklich der Fokus sollte darauf liegen, Erweiterung, eine Erweiterung, die wirklich einen Mehrwert bringt. Und wir wissen ja mittlerweile, wir haben alle den Komplettierzwang und sagen, oh, die Erweiterung und die Erweiterung. Aber da muss man sich auch fragen, macht diese Erweiterung wirklich das Spiel so viel geiler oder so viel besser? Ich kann es mir bei Root tatsächlich nicht vorstellen. Ich habe Root im Base Game und ich habe quasi die erste Erweiterung, habe auch einmal einen Charakter aus der ersten Erweiterung gespielt, ist auch cool, aber verändert für mich das komplette Spielgefühl dann nicht mehr. Mhm. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Maulwürfchen in der zweiten Erweiterung, korrigiert mich bitte, wenn ich's falsch sehe, das Spiel nochmal so krass anders machen, dass man sagt, ey, geil, Root. Und Spirit Island bietet wahrscheinlich auch von allem wieder so ein bisschen mehr. Es ist auch so eine undankbare Kategorie Erweiterung, ne? Mhm. So, Ja, da kommt der, wie du sagst, das ist so, boah, das ist so ein geiler laufender Posten, das Spiel ist geil, Erweiterung hole ich mir blind und ja. Aber ob die Erweiterung tatsächlich Mehrwert bietet, das ist halt die Frage dann.
Ich finde es halt immer cool, wenn eine Erweiterung auch, wie du schon sagst, ein bisschen was anders macht. Aber häufig sind Erweiterungen natürlich eine Erweiterung der Geschichte, ne? Also ein Spiel, was ich sehr gerne mag, Bloodborne, da sind die meisten Erweiterungen einfach mal nur wieder neue Kampagne, neue Kampagne, neue Kampagne. Da sind wenig neue Mechaniken immer drin, ne? Und aber gut, wie gesagt, also hier hat mich jetzt nichts überrascht. Das war irgendwie absehbar, dass die da gewählt werden. Innovative oder Innovation hat auch wieder gewonnen. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Mikro, Makro, brauchen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden.
Finde ich auch tatsächlich gut und würde ich auch tatsächlich direkt so ein Spiel wie Cantaloupe oder so reinhauen, was einfach total cool und witzig war irgendwie. Und auch das ist ja ursprünglich auch im Englischen rausgekommen.
Ja,
und
ja.
Hätte durchaus quasi einen Treppchenplatz verdient gehabt.
Ja, und dann genau. Und auf dem Treppchen war dann noch die Suche nach Planet X und Beyond the Sun. Beyond the Sun ist doch Rio Grande und kommt bei Strohmann, glaube ich, ne?
Genau.
Da war irgendwas, ne? Und Suche nach Planet X habe ich tatsächlich
Habe ich aber beide auch nicht gespielt. Also muss ich tatsächlich sagen, habe ich selber außer dem Titel und quasi das Spielbrett mal gesehen, keine.
Also Beyond the Sun hat auf jeden Fall, da kenne ich einige, die es mögen, die es gespielt haben, die es richtig gut finden. Suche nach Planet X kann ich nichts zu sagen, tatsächlich. Bin ich raus. Wüsste ich auch nicht, was das Spiel innovativ macht. Vielleicht recherchieren wir da für die nächste Folge. Oder vielleicht könnt ihr das Video ja kommentieren, was ihr glaubt, warum die Suche nach Planet X das Spiel so innovativ macht. Schauen wir mal.
Ja.
Print Play, da bin ich tatsächlich so ein bisschen, da habe ich die ganze Zeit für mich versucht rauszufinden, was das bedeutet, Print Play, also einfach.
Ja, das beste Print and Play. Von manchen Spielen, ja klar, von manchen Spielen gab es so ein Print and Play angeboten. Okay.
Dann Gewinner Seven Wonders Duel Solo. Duel Solo ist der Gewinner.
Ja, das hatte ich sogar mal gesehen online. Und die machen relativ viel auch so bei solchen Dingen. Gerade in der Lockdown-Zeit haben die da so Sachen gemacht.
Ja, und dann noch Rolling Realms und Ticket to Ride Stay at Home.
Genau, das war so diese quasi, also ein bisschen für die Coronas. Letztes Jahr war, glaube ich, dieses Super Fantasy Pinball oder so da mit drin. Da gab es nämlich auch so eine Print-and-Play-Version bei Boardgame Geek.
Es gab doch auch eine so eine Print-and-Play-Version für Under Falling Skies. Und das ist nämlich direkt die Überleitung, die wir direkt machen können, zu Solo-Game. Denn da ist der Gewinner Under Falling Skies. Und bin ich voll konform mit, ich bin kein Solo-Spieler, aber Under Falling Skies macht richtig Bock.
Ich spiele ja auch schon mal Solo, aber Under Falling Skies habe ich mir jetzt nicht geholt. Und cool. Aber ganz cool. Viele in meinem Umkreis haben das und alle sagen, boah, das ist cool.
Es ist super witzig. So
auch der Eugy hat das. Und
so, dass das Raumschiff mal runterkommt, dann starten da wieder die Dings. Und also ich find's cool. Da ist ja so eine Kampagne mit drin, die hat so ein bisschen Independence Day-Charakter. So auch so, der eine sieht aus wie Will Smith und so. Finde ich cool. Also
wirklich, ach, witzig, okay.
Finde ich wirklich cool. Also Under Falling Skies vollkommen zu Recht. Aber
beim Heidelberg, glaube ich, ne?
Ja, genau. Aber die Runner-Ups sind schon wieder, wo ich mir denke, so, oh, ne? Gloomhaven, Pragnus Löwen und Arnak. Also Arnak würde ich auf gar keinen Fall unter Top-Solo-Game reinpacken. Nee, und Gloomhaven, ja, kann man auch Solo spielen, aber es ist für mich auch wieder kein Solo-Spiel. Das ist so, Gloomhaven lebt doch davon, dass du irgendwie mindestens 2-3 Leute hast, die in den Dungeon reingehen und oh, ich bin ein bisschen früher dran als du und ah, vielleicht kannst du doch gleich später, ich habe einen ganz coolen Move. Und also weiß nicht, das sind wieder so Sachen, wo ich mir denke, so, da hat wieder irgendjemand, haben sie gesagt, oh, das habe ich auch mal alleine gespielt, das fand ich cool und kann man alleine spielen, bewerte ich, aber
Human Punishment, bestes Solo-Spiel.
Ja, Alter.
Oder? Ich gewinne mal nach einem Zug.
Also, weiß ich nicht. Da hätte man ja dann, ja, nee, also finde ich, Under Falling Skies ist halt auch ein reines Solo-Spiel und die anderen sind halt wieder so Spiele, die haben einen Solo-Modus drin. Das sind aber keine Solo-Spiele. Solo-Spiele ist für mich dann halt sowas wie zum Beispiel Dawn of the Zets oder Nemo's War oder das sind für mich Solo-Spiele, aber doch nicht Gloomhaven und Verlorene Ruinen. Also das ist
ja, oder es gibt ja manche Roll-and-Rides, die sind dann so. Ja. Aber sind halt auch nie so rein Solo, ne? Keine ist schwierig, Ahnung. Dann kommen wahrscheinlich nicht so viele Solo-Spiele auf den Markt.
Ja. Keine Ahnung. Ja. Aber also Under Falling Skies gehe ich vollkommen mit, den Rest finde ich so. So, fünf Kategorien haben wir noch.
So viele oder was?
Fünf kommen noch, ja. Aber ein, zwei können wir, glaube ich, recht kurz halten.
Kannst du skippen. Den Podcast, Spiel? Besten Podcast.
Thematisches Spiel hat gewonnen. Was würdest du tippen?
Jaws of the Lion.
Natürlich, Pranken des Löwen. dann On Mars und Dune Imperium. Muss ich tatsächlich sagen, dass ich da mit allen Gewinnern nicht ganz konform gehe. Also ich bin auch ein riesen On Mars Fan und es ist das Coole an Lasseda ist natürlich auch, dass die Mechaniken gut mit dem Thema verknüpft sind. Aber für mich sind thematische Spiele irgendwie das, ich weiß es nicht, also Jaws of the Lion noch eher, aber On Mars und Dune Imperium würde ich nicht unter thematische Spiele packen. Dafür sind die mir zu eurolastig. Für mich sind thematische Spiele Spiele, die eine Story haben, die
ja, genau.
ne, so wo du irgendwie Charakterentwicklung drin hast und so weiter und eine Story erlebst und ein Twist mit drin ist. Und On Mars ist halt, du spielst es einmal runter und du erlebst aber keine Geschichte. Ja, okay, ich besiedel den Mars, das ist die Story dahinter. Aber Dune Imperium ist für mich kein thematisches Spiel in meiner persönlichen Definition.
Wahrscheinlich damit verbunden, dass du ne, Dune, die Serie, nimmst eine bestimmte Fraktion ein und verbindest das damit, dass die Leute sagen, das ist thematisch vielleicht gut umgesetzt, dass die einen so sind und der die anderen so sind. So kann ich mir das herleiten. Aber ich bin da bei dir und brauche dann gefühlt, wenn es thematisch ist, auch so ein bisschen mehr Futter dahinter, wo ich weiß, da ist eher das Spiel vielleicht mechanisch nicht so im Vordergrund, sondern eher so die Story steht so ein bisschen dahinter. Da könntest du ja fast schon sagen, Forgotten Waters, wenn du ketzerisch bist, mit so einem geilen Storytext und so, und du tauchst da so ein bisschen ein, hat dann auf jeden Fall mehr als, ich schätze jetzt zum Beispiel auch hier My Father's Work, schätze ich jetzt mechanisch zum Beispiel den Kickstarter eher so ein, dass es okay, ist ein Worker-Placement-Spiel, aber mit App und so, dass das zum Beispiel eher thematischer ist. So sowas würde ich dann schon eher sagen, ach, das mit der App und so und hier mit Sprachausgabe, da kommt das Thema super rüber.
Was ein richtig krass thematisches Spiel ist, Willen des Wahnsinns, zweite Edition. Sowas sind für mich thematische Spiele, wo du richtig mitfieberst, wo du echt so, oh, ich will jetzt die Tür nicht aufmachen, was passiert dahinter? Oh, da kommt ein böser Mob, die werfen mich mit Molotow-Cocktails ab und so.
Thematisch ist alles, wo du im Prinzip auch ein bisschen so dein, nicht nur strikt nach Karte oder nach Spiel gehst, sondern wo du dich selber einbringst. Selbst so ein Human Punishment oder Twilight Imperium oder Nemesis, das sind auch Spiele, die zwar dann eher so in die Euro-Ecke gehen, sind für mich aber auch thematisch, weil man so im Prinzip seine eigene Komponente mit einbringt, wo man so ein bisschen so damit spielt. So, ne? So bin ich jetzt ein Verräter oder nicht? Oder muss ich eine Rolle spielen und bin aber vielleicht kartenbasiert oder bin auf dem Feld dann aktiv und dann lasse ich mich auch dazu hinreißen und sage, ja, das ist schon sehr thematisch, weil ich mich da selber so ein bisschen schauspielerisch ins Zeug lege oder was weiß ich, noch nicht mal, aber zumindest da so ein bisschen was Eigenes mit reingebe oder das Spiel selber mitgestalte, so könnte man es vielleicht sagen.
Bin ich bei dir. Wargame wäre die nächste Kategorie. Da hat auch Imperial Struggle gewonnen. Ich habe jetzt gerade mal kurz reingeguckt und das kommt auch in Deutschland wahrscheinlich erst Q3 und ist ein GMT-Titel tatsächlich. Und
habe ich mir fast gedacht.
Genau, da geht's um hier bla bla bla. Zwei-Personen-Spiel, das die Rivalität zwischen Frankreich und Großbritannien im 18. Jahrhundert aufzeigt, beginnt 1697.
Und ach, das habe ich in der Victoria-Pater-Gruppe gesehen.
100 Jahre Geschichte und 4 große Kriege. Dennoch bleibt es ein schnelles Spiel mit geringer Komplexität. Es zielt darauf ab, seinen spirituellen Vorfahren Twilight Struggle zu ehren, indem es weiter in Richtung einfache Regeln und spielbare System vordringt.
Ich habe es fast schon versucht, dem zuzuordnen und ist dann letzten Endes so, ja, okay.
Also geringe Komplexität, das von erfahrenen Spielern in einem kurzen Abend beendet werden kann. Von erfahrenen Spielern. Kein kartengetriebenes Spiel im Sinne, dass Karten nicht den gesamten Umfang der Spielaktion in jeder Runde bestimmen. Vielmehr müssen die Spieler die jedem von ihnen zugänglichen Anlageplättchen mit den geheim gehaltenen Ereignissen kombinieren. Keine Würfel, Zufälligkeit im Spiel beruht auf 3 Quellen. Das in jeder Friedensrunde verteilte Investitionsplättchen, die anfängliche militärische Stärke in jedem Kriegsschauplatz und die Ereigniskarten, die jeder Spieler zieht. Ja. Spannend, dass sowas tatsächlich auch gewählt wird, finde ich, also jetzt unabhängig von Wargame, es war ja auch schon bei 2-Spieler-Spiel tatsächlich nominiert, ne? Und ansonsten, was noch bei Wargame wieder drin ist, Undaunted North Africa und Versailles 1919, Versailles ist natürlich auch wieder ein GNT-Titel und
ja, das passt ja dann auf jeden Fall dann auch da in die Richtung.
North Africa finde ich natürlich auch, ist für mich kein Wargame, aber, also
nee,
ja. lassen wir einfach so stehen. Dann, was ich jetzt schon wieder spannend finde, was sind für dich Zoomable Games? Kann ich nichts anfangen. Auf jeden Fall, der Gewinner für Zoomable Games ist Forgotten Waters. Und dann Runner-Ups waren My City und Suche nach Planet X. Ich habe keine Ahnung, was ein Zoomable Game ist. Deswegen können wir das, glaube ich, einfach so hinnehmen.
Skip mal bitte.
Bester Podcast gewonnen. Brett Time Stories. Ganz nein, ganz weit
hinten. Richtig geil.
Gewonnen hat So Very Wrong About Games. Runner-Ups waren This Game is Broken und Board Game Barrage. Und letzte Kategorie, Board Game App. Und da bin ich auch wieder so ein bisschen, finde ich eine spannende Kategorie, weil auch was wird immer als Boardgame-App, ne? Also was sind das, Spiele, die als App spielbar sind, oder sind das Apps, die begleitend sind, oder, keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, es geht sich darum, dass das Spiel als App spielbar ist, vermute ich
jetzt eine mal. Eine App-Umsetzung, glaube ich, oder sowas wie Siedler als App.
Genau, und da hat gewonnen Root, aber allerdings 2020. Und dann natürlich wieder Wingspan mit dabei. Und Kartograf ist mit Runner-Up gewesen, die App.
Kartograf.
Ja.
Ja. Ja, das sind so diese Roll and Rides, die haben sich auch ganz gut von Railroad Inc. ist ja auch die digitale App rausgekommen. Vielleicht ist das nächstes Jahr auf dem Treppchen. We will da gibt es auch eine App-Umsetzung jetzt an der Stelle. Von daher. Potti, aber bevor wir hier schließen gleich, ne? Ich will noch eine Runde intim werden. Und zwar habe ich noch mal drei schnelle Fragen an dich zum Abschluss.
Okay, hau raus.
Ja, was mich immer mal interessiert hat, hättest du mir am Samstag erzählen können, aber vielleicht wollen die Zuhörer es ja auch wissen. Gibt es etwas, was deine Eltern bis heute nicht wissen, was wir vielleicht jetzt hier besprechen sollten?
Das ist eine gute Frage. Gibt es irgendwas, was meine Eltern bis heute nicht wissen? Boah, ich bin immer ganz schlecht gewesen. Ich habe mich immer in allem erwischen lassen. Das ist richtig, richtig dumm gewesen. Also auf Anhieb würde ich jetzt sagen, nein.
Ich habe auch.
Und wenn, dann bräuchte ich, glaube ich, mehr als 5 Minuten über Zeit, um zu überlegen. Also ich habe viel Scheiße gebaut, aber ich bin halt immer erwischt worden, wirklich.
Guck mal, so. Geht's mal ich glaube, meine Eltern wissen bis heute nicht, dass ich da in der 11 eine Mathearbeit zurückbekommen habe oder so. Boah, da habe ich auch immer, ey, wenn du da eine 5, hast du Mathearbeit wieder? Nee. Haben wir noch nicht wiedergekriegt. Nee, gab's noch nicht.
Wirklich?
Solche Sachen, man hat ja schon viel verheimlicht irgendwie so im Nachhinein. Wo ich diese Frage aufgeschrieben habe, muss ich schon lachen. Man hat schon so viele kleine Sachen, wo man sagt, die, aber ich wüsste auch nicht, ob die Eltern bis heute Sachen nicht wissen.
Ich war immer der Typ, pass auf, ganz einfaches Beispiel, da war ich 16. Mein bester Kumpel feiert 17. Geburtstag, 2 Wochen bevor ich 17 werde. Wieder hin, ich hatte einen Kumpel bei mir, Peffo. Peffo, falls du das hören solltest.
Hi, Peffo.
Der Spitzname Peffo. Und wieder hin, und dann waren meine ganzen Kumpels waren da, ne? Und der Vater von meinem besten Kumpel. Und Luftlinie waren das so 5 Minuten zu Fuß. Also wir haben auch sehr nah beieinander gewohnt, wie das halt auf dem Dorf so ist. Und 17. Geburtstag, Alter, haben wir uns da weggeschossen. Wirklich. Der Vater hat irgendwann den Schnaps rausgeholt, weil er gedacht hat, dann ist die Party vorbei, und wir haben selbst den Vater noch überlebt, ne? Also es war richtig, wir standen da 10 Jungs nackt auf dem Tisch und haben da den Wedler gemacht und Knallgas gegeben. Und auf dem Rückweg bin ich dann sternhagelvoll, Peffo hat bei mir gepennt, und dann bin ich auf die Idee gekommen, boah, ich hätten mal Bock, mir ein paar Nummernschilder ins Zimmer zu hängen. Und dann haben wir da die Nummernschilder von den Fahrzeugen natürlich nicht fachgerecht entfernt.
Oh, und nein, nee, mit Schoßstange.
Dann sind wir noch, nee, also nur die Nummernschilder, aber halt so richtig rausgerissen, ne? Und dann sind wir noch an so einem Mercedes vorbei. Und ich so, boah, Peffo, ey, Mercedes-Stern, oh, ganz cool. Und dann hat der Peffo da an diesem Mercedes-Stern rumgerattert. Und das muss der Typ, dem der Mercedes gehört hat, hat das gesehen. Und der Peffo reißt das Ding aus der Haube raus. Und dann haben wir noch für die nächsten 200 Meter, haben wir ungefähr eine Viertelstunde gebraucht. Blaulicht, 2 Einsatzwagen, voll besetzt. Da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben Handschellen an, lag gefesselt auf dem Boden und hatte eine Knarre im Nacken und wurde gefragt, wo denn meine Waffen sind. Weil damals gab es so eine Gruppe, die haben das irgendwie professionell gemacht, so Vandalismus. Und Alter, seitdem existieren meine Fingerabdrücke, die haben meine Blutgruppe, es gibt Fotos ja, von mir, die haben mich mitgenommen, das war richtig übel. Und
Mercedes-Sterne, die konnte man früher, da gab es immer diese, bei den Mercedes immer so diesen nach hinten und nach vorne und dann hat man die abgekriegt und dann später gab es immer so Mercedes-Sterne, wo das Gelenk so gelagert war, dass man da nichts abreißen konnte, ne?
Ja, das war, aber ja, so sagt man das. Weißt du, wenn ich so eine Scheiße gemacht habe, wurde ich immer erwischt. Deswegen, ich kann mir nichts. Also vielleicht weiß meine Mutter nicht von der einen oder anderen Party, die ich mal zu Hause gefeiert habe. Ne? Also einmal gab es eine richtige Eskalationsparty. Da ist meine Mutter dann so nach Hause gekommen und am nächsten Tag, hör mal, wo ist denn hier mein Parfum? 5 Minuten später, hör mal, wo ist denn hier mein Gürtel und so. Da haben halt irgendwelche Spacken auf meiner Party dann irgendwelche Sachen von meiner Mutter geklaut. So, ne?
Aber ich habe auch mal so eine richtig behinderte Party zu Hause gefeiert, fällt mir gerade ein. Auf jeden Fall, meine Eltern hatten so ein Barfach, so richtig scheiße, so alte Spirituosen drin. Und dann haben wir bei uns gefeiert, da war ich auch 16 oder so. Und dann hatten meine Eltern Danziger Goldwasser, kennst du das?
Boah, ne.
Mit diesem Goldzeug drin, das schmeckt eigentlich so wie Sambuca. Und dann haben wir Danziger Goldwasser gesoffen. Und dann so Ende der Party, dann so, scheiße, meine Eltern, die mögen das fällt auf. Und einfach mit Dings aufgefüllt wieder, mit Leitungswasser, ne, der Klassiker. Und dann haben meine Eltern alle Jubeljahre, haben die das Barfach dann sauber gemacht. Und dann irgendwann meinte meine Mutter dann, Dirk, das Danziger Goldwasser, das schmeiß ich weg. Das Gold, das schwimmt da noch nicht mal mehr rum. Das ist nicht mehr gut.
Ah, wie geil.
Das habe ich, glaube ich, auch nie aufgeklärt, dass das Danziger Goldwasser gar nicht mehr aus Danzig war, sondern aus Remscheid. Das war Remscheider Goldwasser.
Geil.
Geil. Ja, Potti, du Fußballer, ich Fußballer. Die spannendste Geschichte auf und neben dem Platz.
Auf und neben dem Platz?
Ja, kannst du halt quasi zwei Geschichten nochmal raushauen hier, wenn du willst.
Oh. Eine dramatische Geschichte tatsächlich kann ich erzählen. Also ich habe natürlich ganz spannende Spiele in meinem Leben erlebt, ne? So, wo einem auch mal in die Eier gekniffen wurde und so, die ganzen Klassiker, ne? Aber tatsächlich das Übelste, und da geht auch von mir echt eine Entschuldigung raus, das tut mir bis heute leid. Das war mein allererstes richtiges Seniorenpflichtspiel. Da hat mein Trainer gesagt, so, hör mal zu, Benni, du brauchst noch ein bisschen, du trainierst bei uns, spielst in der zweiten, die können noch ein bisschen Verstärkung gebrauchen, dann machst du da 2, 3 Spiele, sammelst Erfahrung, dann kommst du wieder zu uns. Und dann haben wir gegen Bayer Uerdingen gespielt. Und das Geile war, ich war noch Stürmer zu dem Zeitpunkt, ne, hab auch ein Tor gemacht, wir haben 1-0 geführt, alles super, richtig geil, war ein super Spiel. Und zur Hälfte hat der Typ von Bayer Uerdingen so einen Typen eingewechselt, irgendwo zentral defensives Mittelfeld, so Sechser, Innenverteidiger, weiß ich nicht mehr. Boah, und das war ein richtiger Drecksack, ne? Der hat mich angerotzt, der hat mich umgenietet, was das Zeug hält, ne? Und der Schiedsrichter hat das Spiel auch überhaupt nicht mehr im Griff gehabt. Und dann war wirklich, dann war so eine Situation, ich gehe zur Grundlinie, bring die Flanke, der Ball ist schon längst weg. Ich hatte bestimmt so einen 20 Zentimeter langen Riss in der Wade, weil der Typ mit gestrecktem Bein reingegangen ist, ne? Und der Schiri hat das nicht gepfiffen. Boah, und dann gab's eine Situation wieder irgendwo im Mittelfeld. Der fault mich, der Schiedsrichter pfeift nicht, Alter, und dann sind meine Augen rot unterlaufen gewesen. Ich hab nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen. Dann gab's noch die Schere. Ich hab mir sagen lassen, es hat ganz laut geknackt. Der Typ ist einmal gerade umgefallen, hat sich nicht mehr bewegt, hat nur noch geschrien. Und Knöchelbruch, Innenaußenbandabriss, die haben den sofort auf der Trage ab ins Krankenhaus. dementsprechend konnte er seinen Amateur-Vorvertrag quasi durch einen Reißwolf drehen. Ich habe natürlich dementsprechend auch die rote Karte bekommen, die habe ich dann auch verdient gehabt. Also habe mich danach auch bei dem Verein gemeldet, habe mich entschuldigt und sowas, ne? Aber dann haben wir 3 Jahre später haben wir wieder gegen die gespielt bei uns. Und dann stand der Typ schon an der Kabine und ich gehe an ihm vorbei und er so, ey, kennst mich noch? So, ja, aber gut, er sagte so, hey, ist geklärt, so, ne, also ich habe mich da auch nochmal entschuldigt, wie gesagt, ich wollte da ins Krankenhaus fahren und so, aber das war schon echt übel. Und dann aber jetzt nochmal eine coole Geschichte, auf dem Platz auch nochmal. Da bin ich gerade nach Bochum gezogen, 2009, und wir haben mit unserer ersten Mannschaft damals Kreisliga A, ja, und wir waren ganz unten im Keller, ne? Und dann hat unser Obmann schön 5 Spieltage vor Schluss, das waren so die letzten, da musste man alles gewinnen, und unser Obmann hat 5 Spieltage vor Schluss den Trainer rausgekickt und hat gesagt, ich übernehme das jetzt, ne? Wir haben tatsächlich, und dann war das erste Spiel, haben wir gegen VfB Tönnesberg hießen die, glaube ich. Und die waren quasi hinter uns und wir waren noch knapp vor denen. Und wenn die gewonnen hätten, wären wir quasi abgestiegen. Wenn die gewinnen, wären wir so gut wie abgestiegen gewesen. Wir liegen zur Halbzeit 4-1 hinten. 4-1. Wir haben so mit dem Halbzeitpfiff haben wir das 4-1 gemacht. Wir gehen so vom Platz und dann haben mir schon die Zuschauer von denen so auf die Schulter geklopft. Kommt Jungs, bleibt am besten in der Kabine, ne? Ey, Daniel, wir sind rausgekommen. Das war ein Game, ohne Witz. Ey, da habe ich noch einen von der Linie gekratzt, ne? Dann machen wir das 4-2, 4-3, 4-4. Beim 4-4, der Typ, der das 4-4 macht, zieht sein Trikot aus und kriegt dafür die gelb-rote Karte. Danach kratze ich noch einen von der Linie und kurz vor Schluss machen wir das 5-4 und gewinnen das Ding, Junge. Bis heute nie vergessen, ey. Und ich könnte dir noch ein paar solche Spiele geben, aber das war so eins meiner absoluten Highlights neben dem Derby gegen Bösinghofen damals.
Bumm. Bösinghofen.
Super. Ey, Bösinghofen muss man sagen, mittlerweile TSV Meerbusch, die spielen, glaube ich, tatsächlich
in der Liga. Oh, Meerbusch spielt sehr hoch.
Die spielen mittlerweile sehr hoch. Die sind damals nämlich TuS Bösinghofen in der Kreisliga B gestartet. Dann ist da damals Kälteklima Peters eingestiegen, wie das auf dem Dorf ja so ist, ne? Dann gibt's einen großen Sponsor und dann sind die hochgegangen bis in die Landesliga, sind dann fusioniert.
Da kennst du bestimmt auch Monheim. Monheim hat auch eine richtig gute Truppe dahinter.
Und die sind dann fusioniert mit dem ASV Lang hießen die, und jetzt ist das TSV Meerbusch und die spielen jetzt richtig hoch, ja.
Die Regionalliga oder Oberliga oder Regionalliga? Ja. Nee, heißt ja mittlerweile nicht mehr Oberliga. Da gibt's ja, aber die waren zeitweise waren die sehr hoch. Ja, witzig. Du wusstest ja nicht, dass du so einen Hitzkopf am Platz bist. Also mein alter Trainer hat mal gesagt, Daniel, irgendwas scheint bei dir nicht in Ordnung zu sein, weil du hast irgendwas, du hast gestörte Aggression. Das musst du mal behandeln lassen, hat er gesagt. Ich war also sonst neben dem Platz immer sehr ausgeglichen und ruhig, aber auf dem Platz auch ein totaler Psycho. Mhm. Wenn der Raphael, ich glaube, der hört's nie, wenn er zuhören sollte, der hat immer gesagt, ey, oh, Vorsicht, Leute, beim Haider geht die Augenbraue wieder hoch. Wenn ich dann so, ich hab's auch mal fertig gebracht, dass ich tatsächlich jetzt, ich knüpfe einfach mal da an, das waren eigentlich auch lustig, im Nachhinein lustige Geschichten, aber ich habe auch wirklich viele, als Stürmer viele Platzverweise gekriegt, weil ich dann immer so ausgetiltet bin, auch gerade in diesen unteren Ligen, so Kreisliga, Bezirksliga, da sieht der Schiedsrichter ja nie was und dann greifst du oft zur Selbstjustiz irgendwann so und ich war auch echt gestört. Ich habe mal einem im Training, einem Kollegen, dem Toni, habe ich mal im Training auch einen Knöchel gebrochen, ey. Da ging es um die Stammplätze und so, und da habe ich gesagt, ey, oder dann habe ich ein Spiel auf der Bank gesessen, da habe ich gesagt, ne, dann sehe ich nicht einen, dann habe ich einen umgenietet im Training und dann hatten wir einen Feuerwehrmann dabei und der guckt sich den Knöchel und dann sagt so, oh ja, müssen wir kühlen, dann ist wahrscheinlich verstaucht. Und der war schon so mit zum Ei, wieso sind wir ein bisschen bescheuert. Dann habe ich dem tatsächlich im Training Knöchel gebrochen gehabt. Fiese Nummer. Und in der gleichen Saison hatten wir auch nochmal so ein geiles Spielerlebnis. Da haben wir so ein Freundschaftsspiel gehabt, ne? Ich glaube, die werden nie wieder ein Freundschaftsspiel gegen uns machen. Und das waren so asoziale Kleine, die haben wirklich die ganze Zeit nur rumgetreten. Dann habe ich an der Eckfahne, so den Spieler, gegen den ich gespielt hatte, der echt ein bisschen nervig war, habe ich den richtig umgenietet, ne? Dann war mein Spielertrainer, kam zu mir, Daniel, bist du eigentlich bescheuert? Ich sowieso. Hab doch nichts gekriegt. Der so, ja, aber du hast mich mit umgetreten an der Eckfahne. Also auf dem Platz irgendwie auch der Berserker.
Doch, bei mir ist das auch so, sobald das Spiel angepfiffen ist, immer irgendwo, ganz früher nicht, da habe ich mich hinentwickelt, aber so in den letzten Vereinen immer auch irgendwie mindestens stellvertretender Captain gewesen und auch immer dann zentrales, also ich habe dann immer Sechser gespielt hinten raus. Immer große Fresse, immer so nach 10 Minuten schon. Ey, in Bochum habe ich ja, nenne ich mich hier
Bömmel. Schon gelb-rot gefährdet.
Ja, nach 5 Minuten, ey, Bömmel, geh da weg, ey, was soll die Scheiße? Und also.
Unfassbar. Ja. Lustigste Story neben dem Platz, die auch jugendfrei ist. Cool, ey, mit dem habe ich so viel Mannschaftstour erlebt und quasi eine Generation nach mir, aber immer auf einer Wellenlänge. Richtig geilste Story. Wir waren in Bad Breisig. Das war die Zeiten, bevor man nach Mallorca regelmäßig flog als Fußballverein. Und dann wollten wir tatsächlich auch eine weitere Reise machen. Da gab es nichts mehr. Und dann, komm, Bad Breisig. Und alle so, ey, das ist super. War voll der Kurort. Richtig schlecht, ne? Also richtig schlecht. Und dann haben wir einen gezwirbelt. Und der Kuddel war so einer, der war so wie Obelix, so ein super starker, ne? Mhm. Und an einem Tag, Der hat immer die Biere, hat er immer mit der Zahnkante aufgemacht, ne? Und wirklich an diesem Abend lief wirklich alles schief. Und der immer so, nö, wenn er sich geärgert hat, immer, ne? Diesen Wort laut. Und dann der immer unsere Bier aufgemacht, wie so, boah, Kuddel, hör mal auf damit. Er so, war ich schon 30 Jahre jung, alte Klappe. Und dann, er macht ein Bier auf und dann so, nö. Und dann auf einmal geht er auf die Knie, so, im Vormhotel, wie so, was ist los? Scheiße, eine goldene Krone ist raus. Dann haben wir erstmal die goldene Krone gesucht, ne? Und dann haben wir den Kuddel immer Kuddelix anstatt Obelix genannt. Ne? Am gleichen Abend, wo schon die Krone raus war, er schon eigentlich voll bedient war, war vor dem Hotel war so ein riesengroßer Stein. Ne? Und dann haben wir gesagt, Kuddelix, und nimm mal den Hinkelstein. Der so, ja. Und dann hat er so eine Calvin Klein Jeans angehabt. Der bückt sich so und so. Und dann ist ihm die Hose am Arsch gerissen. Und der so, nein. Ey, ich hab das, ey, das ist schon 20 Jahre her, aber ich hab das immer noch im Kopf, oder was weiß ich, 15 Jahre her, aber ich hab das immer noch, das schallert mir noch im Ohr. Und dann immer hatte er an dem Abend die Goldkrone verloren und hat er gesagt, ich hab den Stolz voll, Goldkrone weg, Kevin kleine Hose gerissen, ich geh pennen. Und dann direkt am ersten Abend pennen gewesen.
Ah, also herrlich, von Mallorca könnte ich auch noch eine Story erzählen, das mache ich aber wann anders mal. Das würde jetzt.
Ja, dann machen wir wann anders. Habe ich auch noch ein paar interessante Geschichten.
Machen wir am Samstag.
Genau. Und bei Nina doch nicht. Und dritte und letzte Frage. Dafür schätzen dich die Leute. Punkt, Punkt, Punkt. Oder dafür schätzen mich die Leute. Einfach mal so ganz. Was würdest du sagen?
Also, wofür mich Leute schätzen, ist, dass sie sich auf mich verlassen können. Das höre ich zum Beispiel von der Jassi immer wieder, die, wenn die mich braucht, bin ich da, ne? Die Leute schätzen mich dafür, dass ich offen und meist auch ehrlich bin. Also ich stehe zu dem, was ich bin, was mich ausmacht. Ich sehe auch, bin auch durchaus reflektiert, wenn ich Scheiße baue. Und das sind, glaube ich, ja, und ich bin ein sehr herzlicher Mensch, ne? Also ich bin sehr empathisch, sehr herzlich. So.
Hat der Herz auf der Zunge, der Junge. Hat der Herz auf der Zunge. Auch wenn er an der eigenen Eckfahne, nee, an der gegnerischen Eckfahne ja Spieler wegrätscht, obwohl sie noch nicht mal einen Ball haben.
Ich war jung und unerfahren. Und ich würde sagen, die Leute schätzen mich dafür, dass ich auch einfach so ein Spasti bin. mit mir wird's.
Das wäre mir interessant, ne? Das wäre mir interessant, ob die Leute vielleicht mal sagen, warum sie uns schätzen. Ich schätze. Weiß
Punkt,
nicht.
Punkt, Punkt. Und du?
Ja, warum schätzt man mich? Weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Auch so sich so Attribute selber zu geben, ist schwierig. Irgendwie
weißt du, was
so,
ich an dir schätze? Ich schätze
Zuverlässigkeit.
Dass du, erstens das, und ich schätze an dir, dass du eigentlich, und das hat die Nina mir auch letztens so schön in einer Facebook-Nachricht geschrieben, du bist eigentlich mir sehr ähnlich. Wir sind uns beide sehr ähnlich. Und das
ja, schon.
Immer mal wieder auf.
Also, wo du jetzt gerade die Attribute genannt hättest, könnte ich das quasi doppeln. Also ich bin auch immer hilfsbereit, kann eigentlich kaum irgendwie was abschlagen. Wenn einer sagt, komm, mach mal, dann mache ich das auch. Also hilfsbereit, zuverlässig und ja, ich bin eigentlich immer witzig auch so. Ich habe immer einen flotten Spruch halt und so. Ne? Junge, da kennst du ja meine WhatsApp-Videos, die sind alle witzig.
Das ist, ja.
Alle witzig. Ja, weiß ich nicht. So auch herzlich natürlich, klar, keine Frage. Also es sind so die Attribute, denke ich so.
Schreibt
in die Kommentare.
Was ich an dir noch schätze, du bist noch ein Mensch, du hast noch gewisse Ideale und Werte tatsächlich, die du vertrittst.
Ja, welche denn?
Ja, das, ich weiß nicht, du hast auch so gewisse Moralvorstellungen und die ähneln sich bei uns beiden auch. Und deswegen regen wir uns auch immer zum Beispiel über dieselben Sachen auf.
Ja, das stimmt allerdings.
das ist immer ganz witzig. Der Daniel und ich, wir schicken uns dann immer irgendwelche Screenshots und dann, ja, guck mal hier, wieder so ein Kacke hier. Der. Hab ich auch schon gesehen, wollte ich auch schon was schreiben.
Ich habe es gerade gesehen, ich wollte dich gerade anrufen.
da sind wir uns wirklich sehr, sehr ähnlich. Yo, dann würde ich sagen, sind wir durch heute, ey. Stunde 48.
Und waren noch intim zum Schluss.
Waren noch intim und haben echt einiges weggeknattert heute wieder, finde ich. Aber war wieder mal cool, hat wieder mal Bock gemacht. Und ich weise noch mal jetzt für alle, die, ich verlinke natürlich mal einen Time, so eine Zeitmarke, aber denkt an das Gewinnspiel. Pass auf, jetzt habe ich schon gesagt, dass sie sagen sollen, was unsere angenehmste Folge ist, ne? Aber
deswegen hören die Leute bis hier nicht mehr.
Aber ich lasse es auch gelten, wenn ihr sagt, welches Paket ihr haben wollt, ne, Familie oder Kind, und was ihr an uns schätzt. Das wäre doch jetzt mal super, wir hätten das Intim direkt am Anfang machen müssen, hätten wir es direkt mit einbauen können. Also kommentiert das Video mit welchem Paket, also damit welches Paket ihr haben wollt und was ihr an uns schätzt. Und dann ziehen wir das beim nächsten Mal. Dann haben wir auch eine ganz tolle Kommentarsektion im nächsten Mal. Und in dem Sinne war es das für heute. Daniel, es war mir wie immer eine Freude und ich freue mich auch echt schon jetzt auf Samstag und ich hoffe auch, dass wir beide
Saatertag.
Ich könnte mir auch wirklich mal vorstellen, so wenn der ganze Corona-Klimbim vorbei ist, dass wir beide mal nur wir zwei Kiste Bier, Angel raus an See und dann mal
Larry raus und dann schön die 16 mm Alustollen raus und dann und den Karpfen mit der Blutgrätsche raus ja,
und dann mal so ein paar Anekdötchen aus unserer Fußballzeit mal droppen.
Aber da gibt es tatsächlich noch ein paar richtig lustige Sachen.
Oh ja, kann ich
richtig
kann
lustig. Ich also nicht, was ihr jetzt wieder denkt hier, sondern nur so ja Fußball-Assi und so, aber richtige lustige Storys auf jeden Fall noch.
Mannschaftssport halt, ne? Also wenn viele Männer aufeinandertreffen oder allgemein viele Persönlichkeiten, dann wird's meistens lustig. Also, aber es kommt auch darauf an, ich muss sagen, ich hatte auch das Glück, immer in Mannschaften zu spielen, wo halt auch sehr witzige, sehr menschliche Charaktere waren und
Alter, ohne Witz.
Da sind Dinge auch
passiert. Immer so, was für Mannschaften spielst du eigentlich?
Naja, Alter. Aber super.
Oh, was liebe ich auch teilweise, da könnte ich auch eine ganze Folge drüber labern, übrigens, über Charakterköpfe, die so an den, die gute Seele von so Vereinen, ey, was habe ich für Leute boah, Marion, wenn du es jemals hören solltest, ey, dich liebe ich immer noch. Boah, wie geil, die hat immer gesagt, Heidi, Mensch, kommst du nächste Saison nochmal zu uns? Habe ich gehört, habe ich in der Zeitung gelesen, Heidi. Wie viel Ersatzmütter und Ersatzväter man teilweise in so Fußballvereinsheimen gefunden hat.
Super.
Ach, lustige. War eine lustige Zeit. Ich hoffe, einige von euch haben es auch erlebt oder eure Kinder erleben das in diesem Sinne oder meine Kinder erleben das in diesem Sinne und haben da auch so eine geile, glorreiche Zeit, die einen so noch mitprägt irgendwie. Ja. Geil.
Geil.
Gut, Schlusswort.
Cool. Um es einmal in Brooklyn Nine-Nine-Manier zu sagen. Und in diesem Sinne, danke fürs Einschalten, Leute. Schön, dass ihr mit uns wieder die Zeit verbracht habt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf die nächste Folge. Ich bin gespannt, was ihr alles so raushaut. Und dann bleibt gesund und sauber. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.
Stay healthy.